Besser Wissen, der Podcast von golem.de. Bevor wir loslegen, ein kurzer Hinweis des Sponsors der heutigen Folge. Du hast Lust, an spannenden Softwareprojekten zu arbeiten und Europas digitale Zukunft aktiv mitzugestalten? Dann bist du bei Fritz genau richtig. Gestalte Software, die Millionen Menschen verbindet, zuverlässig, sicher und schnell. Bewirb dich jetzt auf fritz.com/jobs und komm zu Deutschlands Nummer 1 für das digitale Zuhause. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcast-Beauftragter von golem.de und ich befinde mich in Berlin in meinem Büro. Und mit mir hier ist Christoph Kuhlmann. Hallo.
Hallo.
Du bist, wofür wir wahrscheinlich große Teile des Podcasts gleich verwenden werden, um das zu erklären, wie man dazu wird und was das eigentlich ist, Maintainer von einer Sache, die Kate heißt. Sag da erstmal, was ist denn Kate?
Ja, Kate ist ein Texteditor. Und mit Texteditor meine ich ein Plain Texteditor. Das heißt nicht etwa ein Word, sondern irgendwas, was heute jemand kennen würde. Visual Studio Code oder Atom oder Emacs oder Vim. Und er ist grafisch im Unterschied zu Vim. Und er setzt auf die Qt-Bibliotheken auf und gehört seit über 20 Jahren zum Lieferumfang des KDE Plasma Desktop Environments. Beziehungsweise früher hieß es nur KDE. Und als ich Schüler war, hatte ich halt Interesse, ein bisschen mächtigeren grafischen Texteditor zu bekommen, als es damals schon gab. Es gab Carwrite bei KDE, aber da konnte man immer nur eine Datei öffnen pro Fenster. Das fand ich einfach ein bisschen limitierend, weil ich kam von Windows, da gab es UltraEdit und anderes. Das hat immer schon eine kleine Tabs gehabt und dann eine Liste von Dateien. Das fand ich sehr praktisch. Und in Linux habe ich einfach nichts gefunden, was mir gepasst hat. Und da habe ich irgendwann gedacht, okay, ist Open Source, interessiert mich auch, habe eh mal ein bisschen gern programmiert, könnte ich ja eigentlich mal gucken, ob man mehr als ein Dokument pro Fenster aufkriegt. Und dann habe ich halt mal so ein paar kleine Patches gemacht, lokal, und ich fand es schön. Und irgendwann habe ich dann gedacht, es wäre halt interessant, das Upstream in die KDE-Software reinzukriegen. Und dann hat sich relativ schnell herausgestellt, dass leider der Maintainer von damals, der das Carwrite-Programm original geschrieben hat, verschwunden ist. Der war halt Student. Ich vermute mal, er war dann irgendwann im Studium fertig und hat dann halt keine Zeit mehr gehabt wegen echtem Leben oder Arbeit. Und das Programm war einfach verwaist. Dann sind all meine Mails auf einer Mailingliste gelandet, auf der eigentlich noch kaum einer war. Und irgendwann hat dann ein anderer KDE-Entwickler gesagt, okay, hallo, ich sehe, du hast da so einen Patch und du willst da was tun und der andere Typ ist halt leider weg. Wie wäre es denn, wenn du das einfach machst? Und dann war ich irgendwie Maintainer. So von heute auf morgen.
Ich bin auf deine Webseite gegangen und da steht als erstes schon mal Ignorance is Bliss.
Ja.
Ich konfrontiere dich jetzt, also bevor wir noch mal ein bisschen weiter einsteigen, das ist ein schöner Abriss gewesen, danke Christoph, davon, wie die Jungfrau zum Kinde kommt. Ich konfrontiere dich mal mit einem Zitat. Ich habe heute früh auf diesem anderen IT-Nachrichtenportal, fängt mit H an und hört mit eise.de auf. Da ging es um Windows 11 und ob jetzt die Zahlen der Leute, die jetzt plötzlich Windows 11 doch benutzen, statt Windows 10 steigen oder sinken. Und dann gab es einen Kommentar, den gibt es natürlich immer, der sich darum drehte, dass Linux offenbar so schlecht ist, dass die Leute nicht mal freiwillig, selbst wenn der andere Mist noch mistiger ist, zu Linux gehen. Und der Kommentar wurde dann natürlich kontrovers diskutiert, wie das so ist in so einem Forum. Und einer hat drunter geschrieben, seine Meinung über dieses ganze Phänomen der Leute, die sich an freier Software versuchen. Und er hat geschrieben, problematisch wird es, wenn Nicht-Programmierer versuchen, es zu benutzen wie Windows. Das funktioniert nicht, denn dafür wurde es nicht gemacht. Linux-Programmierer sind keine Löcher, aber ganz sicher ist es ihnen egal, was andere sich von ihren Programmen erhoffen.
Ja, das ist, ja, also ich kann sogar verstehen, woher das kommt. Und ich glaube, in gewissen Teilbereichen kann das sogar stimmen. Also es gibt durchaus ja ganz viel freie Software, Open-Source-Software, die schreibt jemand für sich, weil er will irgendwas haben, egal was. Er braucht eine Sparten-Nischenlösung von einem Problem, das er hat. Dann schreibt das. Dann mittlerweile wird es wahrscheinlich dann bei GitHub landen oder wo auch immer. Und er ist sozusagen sein einziger User, seine komplette Zielgruppe ist er selbst. Und dann plötzlich fangen andere Leute an, es zu benutzen. Und das manche Leute gefällt das und die sind dann auch bereit und sagen, oh, hier, ich habe jetzt andere Leute, die wertschätzen meine Arbeit und dann fragen die halt, ah, ich hätte jetzt gern das oder dies sollte anders designt sein, ich verstehe das nicht. Und dann gibt es halt zwei Wege. Also es gibt Leute, die wollen halt das anderes benutzen und die freuen sich dran und die sind dann auch bereit, das auf die anzupassen. Und für die, also für solche Maintainer oder Entwickler stimmt halt dieser Kommentar auf keinen Fall, weil die sind schon dran interessiert, dass auch andere es benutzen und dass es passt. Auf der anderen Seite, wenn man halt wirklich nur sich als Zielgruppe hatte und dann kommen andere und sagen, ich hätte jetzt gerne aber alles 180 Grad gedreht, aber man will ja eigentlich nur für sich was bauen, dann kann ganz schnell das passieren, dass dann halt die User sehr unglücklich sind und sagen, boah, das ist ja nur so naja, Frickelei für Entwickler und nicht für den End-User. Aber ich glaube, gerade die großen Desktop-Environments, so GNOME, KDE, alle, also da, die sind schon sehr, sehr userzentrisch. Weil wir wollen, dass unsere Software von vielen Leuten benutzt wird. Wir würden halt auch gerne unseren Marktanteil steigern, damit mehr Leute freie Software benutzen. Weil es ja immer so, hast kein Desktop-Environment, ist zumindest mal auf dem Desktop sehr schwierig, Linux zu benutzen. Und die Zeit, dass jemand Linux installiert ohne grafische Benutzeroberfläche, ist vorbei, außer auf Servern. Und daher würde ich sagen, dieser Kommentar ist also für viele, viele Open-Source-Projekte vollständig falsch. Und es gibt so viele sehr userzentrische Software in allen Bereichen, sei es jetzt Grafik oder, ich meine, es gibt auch diese ganzen schönen Browser, nicht nur die von Firmen vorangetrieben werden. Und ja, also ich verstehe, woher es kommt, aber ich glaube, dass da muss man vorsichtig sein.
Das ist eine sehr schöne Antwort auf diese Sache und es ist auch so ein bisschen meine Außensicht. Ich benutze Linux jetzt auch schon eine ganze Weile, tatsächlich produktiv auch und auch privat logischerweise. Und ich muss sagen, dass ich relativ wenig zu meckern habe, was diese Sache betrifft, weil vieles, wie du gerade gesagt hast, was man heute erwartet, ziemlich professionell, ziemlich gut gemacht ist und auch so Sachen, wo man denkt, okay, haben die da überhaupt nicht drüber nachgedacht? Also dieses programmierzentrische Denken, also diese, ne, aus dem, so, dass man Usability jetzt so eher als ein Hindernis wahrnimmt, weil man sich sagt, naja, da können die doch einfach das und das machen. Das ist und das ist aber super kompliziert für Leute, die keine Ahnung davon haben, wieso man das machen sollte. Scheint mir, also ist meine Erfahrung, seit ich das jetzt nutze, gar nicht so häufig. Okay, wir gehen aber jetzt einen Schritt zurück. Wir fangen da an, wo du angefangen hast. Du bist aus dem Saarland.
Ja, also ich bin eigentlich aus dem Nordsaarland, aus dem kleinen Ort Hof, hat 1000 Einwohner, mal ein bisschen mehr, ich glaube mittlerweile einige weniger und war dann so in St. Wendel, das ist schon ein bisschen größer auf dem Gymnasium, bin dann zum Studium nach Saarbrücken gewechselt und dann erst längere Zeit im Studium immer gependelt und als ich dann einen Job in Saarbrücken bekommen habe, in der Nähe der Universität, bin ich dann ganz nach Saarbrücken umgezogen und seitdem habe ich mich dann auch seit 2005 oder so, bin ich auch dort geblieben. Immer noch bei meiner ersten Firma. Und ja,
das ist. Und du bist Dev da sozusagen.
Ja, ich bin dort Entwickler. Seit dem Studium halt. Eine kleine Firma, die so Analyse-Tools herstellt für Safety-Critical-Dinge. Und das ist wirklich also komplett orthogonal zu dem, was ich in meiner Freizeit mache. Was ich eigentlich auch sehr, sehr erfrischend finde, weil ich glaube, das ist wirklich. Also, wenn ich in der Firma genau dasselbe machen würde und dann noch so in meiner Freizeit auch, das wäre vielleicht ein bisschen ermüdend.
Wie, also erstens, du hast gesagt, der Ort war klein, also es gibt ja immer dieses, ne, so viele Saarländer. Wie viele Fußballfelder war dein Ort ungefähr?
Boah, das ist, also nicht sehr viele.
Anderthalb Fußballfelder?
Nee, also schon so eher 10, aber es ist nicht so ein ganz kleiner Ort, der nur aus einer Straße besteht. Und als ich klein war, gab es halt auch eine Grundschule oder sowas, aber das wird alles mit der Zeit halt geschlossen, weil es einfach zu klein war. Also meine Grundschule hatte eine Klasse pro Jahrgang, das war halt mikroskopisch. Und ja, das war ein Sustainable. Und auch die ganzen kleinen Märkte, die man hat, sind halt zugegangen. Das ist jetzt wirklich ein ganz kleiner Ort. Und ja, wir hatten nicht mehr schnelles Internet, weil wir natürlich das Unglück hatten, dass unsere Vermittlungsstelle Glasfaser war. Das heißt, DSL gab es bei uns erst, ich glaube so 2003, 2004, irgend sowas. Also ich hatte mein ganzes Studium durch nur ISDN. Und natürlich auch keine Flatrate. Das gab es nur ein paar Jahre und dann hat die Telekom gesagt, da jeder auf dieser Welt DSL habt, habe ich tatsächlich mein ganzes Studium Minutentarif ISDN gehabt als Internet, was halt natürlich für manche Sachen ein bisschen schwierig war. Also so ein Linux oder was auch immer, CD-Image runterladen ist dann halt eher dauert sehr lang und
kann schon mal so ein Semester in Anspruch nehmen.
Ja, und vor allen Dingen kostet es faktisch mehr, als sich irgend so eine Heft-CD zu kaufen.
Ja, du bist wahrscheinlich die einzige Person, die damals für Linux Geld bezahlt hat. Also richtiges Geld im Sinne von...
Ja, ja, das ist richtig. Ich habe wirklich diese SUSE-Distributionen damals alle gekauft. Und ja.
Und dann noch für... Ja. Sage mal, wie war dein Erstkontakt zu Computern? Was war der erste, an den du dich erinnern kannst und was hat das hinterlassen bei dir?
Ja, ich habe erstaunlicherweise relativ spät einen Computer gehabt. Also als Kind hatte ich schon so ein paar kleine Spielekonsolen und irgendwann so kurz nach Windows 95 habe ich dann meinen ersten Pentium 100 mit Windows 95 bekommen. Und das war so wirklich mein erster Kontakt. Ich habe natürlich früher schon bei Freunden und Bekannten mal gesehen, irgend so ein DOS-PC, irgend so ein 286er, 386er. Wenn man dann zum Besuch war, hat man da irgend so ein LucasArts Adventure gespielt oder so ein X-Wing. Aber hatte ich halt selber nicht. Also das höchste der Gefühle bei mir daheim war so ein Super Nintendo mit Mario oder Zelda. Und ja, also ich glaube 96 wahrscheinlich hatte ich da meinen ersten PC. Der war auch wirklich ganz okay. Also da waren meine Eltern großzügig, haben wir ein bisschen länger drauf gespart. Das war dann wirklich in Ordnung. Und dann habe ich mich halt mit Windows versucht. Und irgendwann habe ich dann mal so ein C-Programmierhandbuch für Windows gehabt. Und dann so ganz klein bisschen mit der Win32 API was programmiert. Das war halt ganz low level und furchtbar. Später vielleicht so Borland C, C++ rumgespielt. Und dann habe ich irgendwie tatsächlich in einer Windows-Zeitschrift, also ich weiß nicht mehr genau, sowas wie PC Welt oder PC Direkt, ich weiß auch gar nicht, ob die heute noch gibt, da gab es so einen ganz kleinen Beitrag, wo drin steht, da gibt es so Linux und da sind so ganz viele Software-Sachen da gratis dabei. Und da war ich natürlich damals interessiert, weil ich gedacht habe, interessant, man kriegt so gratis, legal Software. Das fand ich faszinierend und dann habe ich mir bei meinem Computerhändler, der mir auch den Computer verkauft hat, was der damals alles noch gab, so ganz kleine Geschäfte, habe ich mir dann so ein SUSE Linux, also beziehungsweise ich bin dann nur hingegangen, habe gesagt, ich hätte gerne Linux und dann, die waren sehr Linux-affin und dann hat der eine dort gesagt, ja, da musst du hier SUSE Linux irgendwas und dann hat der mir halt einfach ein Paket bestellt oder, ja, ich glaube, er hat es gerade da gehabt und dann 50 Mark später oder ich weiß nicht mehr genau, so irgendwas hatte ich dann ein SUSE Linux 5 irgendwas, weiß nicht mehr genau die Nummer. Und ja, dann habe ich halt einmal so geguckt, wie installiert man das, ohne sein Windows 95 kaputt zu machen. Ich weiß nicht mehr genau, ob ich das geschafft habe oder ob ich mein Windows 95 doch kaputt gemacht habe. Und dann habe ich so ein bisschen mal mir das alles angeschaut.
Aber das heißt, du hast von Anfang an eher, finde ich spannend, eine Position eingenommen als jemand, der was kreiert, anstatt das zum so diese Konsumgeschichte anzunehmen. Also viele Leute, die den Erstkontakt haben oder so, die spielen dann was und dann bleiben sie dabei und dann finden sie das toll und dann gucken sie vielleicht noch ins Internet und machen sie dies und jenes, was wogegen auch nicht zu sagen ist. Aber bei dir scheint es ja so zu sein, dass du sofort irgendwie entdeckt hast, okay, Software machen ist eigentlich das Coole.
Ja, also ich glaube, ich hatte im Freundeskreis ein paar Leute, die haben gern so kleinere Sachen programmiert, also noch weit vor mir. Die hatten auch schon früher Computer und das hat mich halt interessiert. Also das fand ich ganz cool. Ja, natürlich habe ich auch Spiele gespielt, ganz klar. Also damit habe ich auch ganz viel meiner Zeit rumgekriegt. Aber irgendwie, ich weiß nicht, es war halt auch noch nicht so, ich habe halt nicht alle 3 Tage ein neues Spiel gehabt, weil die waren teuer. Die hast du müssen irgendwo kaufen. Das war schwierig. Das Internet war, ja gut, also Windows 95 in dem Zeitalter war das Internet noch wirklich, naja, es gab es halt. Aber das war ja nicht wie heute. Also da hat man kein Social Media gehabt, mit dem man den ganzen Tag rumkriegt. Das war eher noch schwierig. Natürlich, man hat da so Chat, also so irgendwie so Bulletin-Boards gehabt und so weiter. Gab es alles. ICQ kam dann auch irgendwie mal auf. Und natürlich, im IRC hat man auch Zeit verbracht. Aber es war halt noch nicht so, dass jeder den ganzen Tag Bilder von seinem Essen gemacht hat mit dem Smartphone, das man auch noch nicht hatte. Und ja, dann so 3 Programmierbücher später habe ich dann irgendwas gebastelt. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr so genau, wie ich auf die Idee gekommen bin. Also ich habe da irgendwas gebaut, das hat mich schon interessiert und dann, ich weiß auch nicht mehr so genau, warum ich unbedingt Texteditoren bauen wollte. Das habe ich dann tatsächlich in verschiedenen Sprachen und in Linux dann gemacht, warum auch immer. Die waren halt alle auch ziemlich nutzlos, also es war halt so privat. Ich hatte auch einen Texteditor für Gnome gebaut, warum auch immer. Also ich weiß nicht, ich hatte halt so ein GTK-Programmierhandbuch und dann habe ich halt mal so gemacht. Und der ist aber nie weit gekommen. Den habe ich auch mal bei SourceForge gestellt, also ich weiß nicht, das ist heute noch so in Resten vorhanden, aber es war damals cool. Da gab es SourceForge, da gab es CVS, da hat man CVS benutzt, das hatte ich dann auch mal gelernt, wie das geht. Das war ja alles sehr, sehr arkan, wenn man das jetzt mit SVN oder jetzt mit Git vergleicht. Und ja, es hat sich dann langsam so entwickelt. Aber ich glaube, dass also Kate, beziehungsweise meine Patches für K-White war so das erste Mal, wo ich halt wirklich auch Kontakt mit anderen hatte. Vorher hatte ich halt genau das gemacht, was ich am Anfang gesagt habe, so was für mich, habe ich mein Internet gestellt, es hat auch damals wirklich keinen interessiert. Und dann nach meinem Erstkontakt mit KDE, also beziehungsweise den Leuten von KDE, das war das erste Mal, wo dann halt auch jemand gesagt hat, oh, das ist ja interessant und dann könnte ich auch mal einen Patch machen. Und dann seitdem bin ich dann halt irgendwie dabei geblieben.
Wir verlinken auch, was du seitdem nämlich noch gemacht hast. Es gibt eine Seite, wo deine ganzen Papers und Sachen, wo du an Papers mitgearbeitet hast, aufgelistet ist. Das ist aber alles, denke ich, eher Arbeitskontext. Ne?
Ja, das.
Die verlinken wir mal in den Shownotes, dass man mal so ein bisschen einen Überblick bekommt. Jetzt, also du kommst von ich baue was, weil ich Lust habe, was zu bauen. Ich programmiere was, weil ich Lust habe, das zu lernen, zu programmieren und vielleicht ist es sogar nützlich, zu es gibt eine Community, es gibt andere Leute, die daran mitarbeiten, die frei sind, die, sage ich jetzt mal, sich nicht dem unterwerfen, dass sie jetzt für eine Firma das unbedingt machen müssen, sondern die es auch in ihrer Freizeit machen oder so. Ist das so ein Ding, dass man da dann auch denkt, okay, das hat jetzt auch einen, naja, ich will es jetzt nicht gleich ideologischen Hintergrund nennen, aber zumindest einen weltanschaulichen Hintergrund könnte man sagen, dass man dann irgendwie auch sagt, okay, also es gibt einen Grund, warum ich das so mache und nicht anders.
Ja, ich muss sagen, das war mir am Anfang vollkommen egal. Also ich kann mich auch jetzt nicht erinnern. Ich glaube, alle meine Projekte waren unter einer freien Lizenz. Teilweise auch, weil ich einfach gesagt habe, ja, gibt es halt irgendein Projekt X, dann nehme ich ein paar Teile von, das ist GPL, nehme ich halt GPL. Das ist was anderes halt LGPL, nehme ich halt LGPL. Und ehrlich gesagt, also als Jugendlicher habe ich auch gar nicht so genau verstanden, was da der Unterschied ist, was das eine heißt und das andere heißt und was da die genauen Restriktionen sind. Das ist alles an mir vorübergegangen. Das war mir auch wirklich damals vollkommen egal. Was ich im Nachhinein immer so ein bisschen recht, wenn man mal die falsche Lizenz benutzt hat, weil die wird man so schnell nicht mehr los. Aber diese ganze Weltanschauung oder Ideologie oder wie man auch immer es nennen will oder das mal sagen will, hier, ich muss weg von Windows, weil Microsoft ist irgendwie böse oder keine Ahnung, Großkonzern ist böse oder Kapitalismus ist böse. Nee, das war damals mir noch wirklich, wirklich, wirklich relativ fern. Mich hat halt einfach nur interessiert, ich will was bauen, was ich brauche oder gern hätte und weil es mir Spaß macht. Also hätte es mir keinen Spaß gemacht, hätte ich es wahrscheinlich direkt wieder gelassen. Und dann hat mir später sehr viel Spaß gemacht, dass halt andere Spaß dran haben. Also dass ich wollte halt da nicht nur eine Lösung haben für mich und habe zu jedem anderen gesagt, nö, das Feature, das benutze ich eh nicht, das will ich nicht, das stört mich nur. Nee, das war, ist mir relativ egal. Also ich bin da der Meinung, solange man nicht meinen Workflow vollkommen zerstört, habe ich echt keine Probleme, die Software anzupassen. Und ja, ich kann auch meinen Workflow ändern, wobei da bin ich auch so ein bisschen konservativ, also ich verstehe, dass man gewisse Sachen halt anpassen will für User, aber wenn man halt wirklich Sachen kriegt, wo man sagt, ja, aber jetzt alle alten Menschen oder Langzeit-User ärgert man damit, dann bin ich so ein bisschen, das ist schwierig. Aber ja, also Ideologie war da nicht. Aber es stimmt schon, ich glaube, das ist mit der Zeit so ein bisschen gekommen.
Ich wollte gerade sagen, wie hat sich das denn geändert?
Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich mit der Zeit so ein bisschen gekommen. Also ich glaube, auf den ersten paar Konferenzen gab es dann auch irgendwann mal, sind die Softwarepatente losgegangen. Wobei das ja vielleicht falsch formuliert ist, sowas gab es ja schon immer. Aber irgendwann gab es ja mal dieses, die EU will das auch einführen, da kann ich mich dann irgendwie dran erinnern, dass so Anfang, also keine Ahnung, 2000 irgendwas, 3, 4, 5, dass da ja mal dieses Gespräch aufkam, dass man ähnliche Softwarepatente haben will wie in den USA. Und in den USA ist das ja wirklich relativ weitreichend, dass man da ja, also ich glaube, sowas wie dieses One-Click-Buy oder so war immer dieses Totschlagbeispiel, wo jeder gesagt hat, ja, das kann ja wohl nicht sein. Also so einen doofen Knopf, wo man drauf drückt und dann wird es halt gekauft, das kann man patentieren oder zumindest schützen. Das ist ja wirklich irgendwie sehr seltsam. Und da war schon bei mir auch, dass ich gesagt habe, das finde ich seltsam. Also ich möchte eigentlich schon, dass man noch relativ frei was entwickeln kann und nicht, dass ich mich da als Entwickler erst drauf, also ja, ich mache da so einen Knopf irgendwo hin und dann kann wer auch immer das lizenziert hat, sagen, nee, du hast da einen Knopf, mit dem man was einkaufen kann auf einmal, das ist ja, oder halt einen ganz einfachen Algorithmus. Ich finde halt auch, dass, also damals habe ich dann auch überlegt, dass es schon ein bisschen seltsam ist, dass wenn man halt irgendwo so einen kleinen Algorithmus erfunden hat, dass man dann wirklich Jahrzehnte da den Wert abschöpfen kann. Vor allen Dingen, wenn sie trivial sind. Also ich sehe ja durchaus ein, ich arbeite ja auch bei einer Firma und natürlich macht das halt Sinn, dass wenn man was erfindet, wenn man was baut, wenn man was designt, egal was, kann auch Kunst sein, kann Musik, alles, dass man natürlich ja irgendwie doch davon leben können muss. Das wäre ja irgendwie seltsam. Aber dass man halt dann wirklich für so Trivialpatente andere dann da Jahre verknechten kann, ist halt, das hat mich damals auch gestört. Und da war ich halt auch so ein bisschen aktiver geworden. Wir haben dann, glaube ich, auch so einen kleinen Anti-Software-Patente-Protest gemacht auf unserer Webseite. Damals war noch relativ kontrovers. Das hat auch nicht jeder in der Community gut gefunden. Und ja, dann hat man auch überlegt, ist GPL gut? Oder es gibt ja viele Leute, die sagen, die BSD ist halt besser. Weil da jeder, also naja, machen darf, was er will, ist vielleicht falsch, aber BSD lizenziert, auch oder MIT lizenziert, das haben sowas wie so ein C-Lang oder LVM, kann man als kommerzielle Firma halt auch bei sich integrieren und muss halt überhaupt nichts zurückgeben. Machen wir in unserer Firma auch. Für solche Fälle ist das wirklich gut. Auf der anderen Seite muss man sehen, also heute benutzt ja, also jeder ist übertrieben, aber wahrscheinlich 80% der Leute ein Chromium, ein Blink, ein Edge, das sind ja alles Derivate von WebKit. Und WebKit war ja eigentlich KTML. Und ich glaube, es hätte niemals WebKit gegeben, wenn KTML nicht damals LGPL gewesen wäre. Und das hat ja Apple dann dazu gezwungen, da wieder Teile zu veröffentlichen. Und das hat bis heute gehalten. Deshalb bin ich manchmal der Meinung, diese Copyleft-License haben durchaus einen Wert. Weil das war ja wirklich so, dass das im Endeffekt ja Apple nur dadurch gezwungen war, durch die Lizenz, weil sie damals KTML genommen haben als Basis für ihr WebKit. Und ich glaube, dieses KJS, der KDE JavaScript-Interpreter für ihr, ich weiß nicht, wie es bei Apple heißt, Core JavaScript, wie auch immer, das hat ja wirklich dazu geführt, dass wir heute jetzt so eine ganze, naja, Farm von KTML-Nachfolgern haben. Bin ich mittlerweile auch eher so ein Vertreter, dass es durchaus Sinn macht, dass man da genau unterscheidet, was man will. Und dass durchaus es sinnig ist, dass man teilweise Lizenzen benutzt, die halt dazu führen, dass Firmen tatsächlich wieder was contributen müssen. Wobei das halt oft von großen Firmen schon arg lax ausgelegt wird. Ich glaube, bei Apple war das einfach so ein, hier hast du dann ein, ich weiß nicht genau, 2 Millionen Zeilen Patch. Mach halt. Das ist dann die ich contribute back. Das war natürlich nichts, aber okay. Zumindest gab es dann halt ein offenes WebKit-Repository und man sieht es ja.
Aber auch interessant, wie eines von diesen Argumenten, das ja pro dieser Patente immer mal gebracht wurde, meines Wissens nach, nämlich, dass, wenn es das nicht gäbe, die Leute den Anreiz verlieren würden und dadurch Innovation gebremst würde, genau auf den Kopf gestellt wird, dadurch, dass das exakt das Werkzeug ist, um zu verhindern, dass Leute freiwillig, kostenfrei und im Sinne für alle Sachen weiterentwickeln, Innovationen bringen und sowas. Das ist schon auch interessant, finde ich.
Ja, also wie gesagt, ich denke auch wirklich, wenn es was Komplexes ist, ich sehe es total ein. Also wenn man da richtig viel Zeit, Geld, Intelligenz, was auch immer, ich meine, es gibt auch wirklich geniale Dinge, die man findet über die Jahre, dann sehe ich einen schützenswert. Aber so Trivialpatente finde ich einfach, das ist so ein absoluter Innovationsblocker. Also das ist halt lächerlich. Das ist ja genauso wie bei, dass Leute halt so, es sieht aus wie ein iPhone, ich habe ein Patent auf das Design. Ich meine, ein iPhone ist einfach so ein ovales Ding mit abgerundeten Ecken und es hat unten so einen Knopf und ich muss leider sagen, also ich verstehe, 1:1 nachbauen von Dingen und dann dafür Geld verdienen, also sozusagen Klone bauen, gratis. Ich kapiere, dass das natürlich nicht im Sinne des Erfinders ist, aber wenn du halt sagst, ein Tablet sieht aus wie ein Tablet, damit brichst du meine Rechte, ist halt wirklich, wirklich lächerlich.
Ich verweise auf eine Nachricht, die ich heute früh auf diesem anderen, nicht mit eise.de endenden Portal namens golem.de gelesen habe, dass Nintendo sich versucht, schützen zu lassen, die Jagd auf kleine Monster.
Ah ja, das hatte ich heute Morgen auch bei euch gelesen, so ganz kurz auf dem Weg hierher im Zug. Und ja, also das zum Beispiel finde ich lächerlich. Also das tut mir einfach leid. Ich verstehe ganz, woher sie kommen. Ich kann auch so ein bisschen, also ich sehe auch so, welche Spiele sie da im Sinn haben, die das wahrscheinlich wirklich relativ populär gemacht haben, gerade in Japan, Europa und Co. Aber das sehe ich halt einfach nicht. Also mag vielleicht sogar funktionieren, das zu schützen, aber das finde ich äußerst schwierig. Ich meine, auch KDE hat Sachen geschützt, wenn ich mich nicht ganz irre, also das KDE-Logo. Beziehungsweise, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir einen Trademark haben für KDE, ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir haben auch so ein paar Sachen geschützt, was ja eigentlich, könnten wir sagen, widerspricht total dem Sinn von so einer freien Software-Community. Wobei das halt, das sehe ich ein, das ist halt ein Schutz gegen Missbrauch. Das heißt, unsere Software ist ja halt frei, aber wir wollen halt natürlich nicht, dass irgendeiner, egal wer, Privatperson oder Firma, einfach unsere Software oder auch ganz andere Software unter unserem Namen vertreibt und damit das Schindluder betreibt. dass du halt dann im App Store irgendwie hast, KDE, irgendwas Software, ist in Wirklichkeit ein Riesentrojaner. Und wir haben da überhaupt gar keine Macht, was dagegen zu tun. Ich meine, wenn man da keinen Schutz hat auf seinen Namen, kann man auch nichts dagegen tun. Ist ja halt einfach nur irgend so ein Name. Das verstehe ich. Aber diese Sachen wie, ich kann so ein Monsterchen beschwören zum Kämpfen in irgendeinem so Spiel, und das darf nur ich haben. Das ist ja, naja, darf jeder sehen, wie er will.
Du hast den Namen jetzt schon öfter gesagt für Leute, die nicht wissen, worum es sich handelt. Erklär doch mal bitte KDE.
Ja, das also DE steht für Desktop Environment. Ich glaube, das K ist umstritten, was das sein soll. Also zur Geschichte, das weiß wahrscheinlich heute auch nicht mehr jeder. Also es gab ja mal früher in der langen Zeit der 80er, 90er, gab es ja sehr viele Unixes. Also da hat jeder Workstation-Hersteller und auch Serverhersteller, aber es geht ja jetzt um die grafischen Oberflächen, ein eigenes Unix gehabt, hat man eine SGI-Workstation gehabt, hat man so ein iWix gehabt von SGI, hat man eine Sun-Workstation gehabt, hat man ein Solaris oder SunOS von Sun gehabt und der IBM hat AX gehabt. Es gab auf jeden Fall so einen ganzen Zoo von Unixes, die sich da um ihre Kundschaft gestritten haben. Und was so ein bisschen dass der gemeinsame Nenner war, wobei es auch nicht ganz stimmt, dass überall so war, aber man hat das Common Desktop Environment gehabt. Das war CDE und das war schon so, wie man sich das vorstellt. Also man kann sich das vorstellen wie so ein bisschen antik aussehendes Windows 95, wenn man jetzt mal so, wobei es älter ist als das, also es ist ja so eher andersrum kopiert, wobei es ist schon nicht gleich, aber man hat das gehabt, was man so erwartet hat. Man hat irgend so einen Launcher gehabt für seine Anwendung, man hat einen File-Manager gehabt, man hat also einen Browser, gab es dann nicht so wirklich, aber es gab auch nicht so richtig das Internet. Aber so das Übliche, was man hat, so ein Desktop, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, ob man irgendwie Files drauflegen konnte, aber es war schon so alles so wie man das erwarten würde. Und wenn man sich in CDE eingeloggt hat, dann konnte man als relativ normaler Mensch diesen Computer benutzen. Wohingegen unter Linux es so war, man hat eine Menge an Window-Managern gehabt für dieses darunterliegende X11-Grafiksystem. Aber Window-Manager sind halt wirklich nur die handhaben nur die Fenster im Normalfall. Und wenn man dann einen Application-Launcher haben will, das ist dann meistens, entweder muss man es relativ kompliziert konfigurieren oder es ist eine andere Anwendung. Und jedes zusätzliche Feature war eine andere Anwendung. Also ein File-Manager gab es natürlich nicht im Window-Manager. Das ist ja nur ein Window-Manager, muss man sich irgendeinen File-Manager raussuchen. Man wollte ein Terminal-Fenster haben, ja, musst du halt irgend so einen Konsolen-Emulator dir suchen. Und das war halt alles wirklich nicht integriert. Und ich glaube, die Idee war dann schon, dass man mit KDE so einen freien Ersatz von CDE hat. Weil CDE war kommerziell, man musste halt wirklich relativ viel Geld bezahlen. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es überhaupt eine kommerzielle Version dafür für Linux damals schon gab, die man hätte können kaufen. Bin ich nicht sicher, weiß ich nicht. Und da haben sich ja dann ein paar getan, unter anderem halt auch Matthias Ettrich, der das KDE-Projekt ja gegründet hat, hat gesagt, ich will jetzt ein eigenes Desktop machen, das frei ist. Und das halt die üblichen Komponenten von dem, was man halt so von anderen Desktop-Environments oder halt auch Windows oder macOS hat, kennt, aber halt unter freien Lizenz. Und das K, ich glaube, in alten Artikeln, auch von anderen Magazinen, die wir es hier nicht nennen wollen, hieß manchmal cool Desktop Environment oder weil einer Kalle Dahlheimer hieß, einer der anfänglichen Entwickler, so Kalles Desktop Environment oder so, oder Kalle Dahlheimer Experience, also gab es ganz viele so Verballhornungen. Aber also ich wüsste jetzt nicht, dass es da jemals so eine richtig offizielle Erklärung für das K in KDE gab. Aber es hat sich so eingebürgert. Und ich finde, den Namen ist auch erst griffig. Mittlerweile sollte zumindest im Linux-Kontext vielen Leuten bewusst sein, was es ist. Also ich glaube, KDE und dann kurz danach halt GNOME sind schon so zwei Namen, wenn man so an Desktop-Environments denkt. Also später haben wir uns ein bisschen rebrandet, so KDE ist die Community und KDE Plasma ist halt eigentlich dieser Desktop. Also der Plasma-Desktop ist das, was man unter so den 1er, 2er, 3er Versionen so als KDE bezeichnet hat. Sodass das Kernsystem, so dein Panel, dein Fenstermanagement oder mittlerweile Wayland Compositor, all diese zentralen Sachen, das im Endeffekt sowas bei so Windows 95 alles so standardmäßig dabei war. Das könnte man da so drunter gruppieren. Ja.
Und das war vor fast 30 Jahren. Also nächstes Jahr habt ihr, sehe ich gerade, 30 Jahre Jubiläum. 96 sozusagen aus der Taufe gehoben. Und es gibt einen Verein, den KDE e.V.
Ja.
Und dann das ganze Universum mit, nehme ich mal an, mit Kontributoren, also Leuten, die was dazu beitragen zu dem Projekt, um dieses KDE oder dann in dem Fall, wie du gerade gesagt hast, die Unterscheidung dann Plasma als die Software.
Also als der Desktop, ja.
Genau, am Leben zu halten. Wie bist du zu KDE gekommen?
Also ich würde dann, wie ich am Anfang gesagt habe, irgendwann mal so zwangsrekrutiert als Maintainer sozusagen, weil sie gesagt haben, ah, Carbide hat keinen mehr, willst du nicht? Ich war damals jung und oh, cool.
Also das, warte mal, ich muss kurz, das heißt, du hattest KDE auf deinem Rechner, das ja, lief sowieso ja, auf deinem Rechner. Ja, ja, und das heißt, du warst da mit Firmen und,
ja,
das, und du das, wusstest, okay, das ist okay dafür zu entwickeln. Und
genau, also, ja. Okay. Also das, also als ich mal mein SUSE mal installiert hatte, ich glaube, bei dem war noch KDE 1 dabei, das habe ich dann auch benutzt und in der Uni gab es dann später halt auch, also war ein bisschen später auch so KDE-Sachen und irgendwie bei, als dann KDE 2 so entwickelt wurden, da hat es mich dann das erste Mal interessiert und ich habe dann da meine ersten Patches gemacht. Ich glaube, das war so zur Anfangszeit von KDE 2. Ich weiß nicht, ob vor dem Release oder direkt nach dem Release, so ungefähr um die Zeit. Und ja, also ich habe das selber benutzt. Ich habe auch GNOME benutzt teilweise. Also da bin ich, also das war mir relativ egal, was ich benutze. Aber ich bin irgendwie bei KDE hängen geblieben, weil ich hatte GDK programmiert. Das ist diese Bibliothek, mit der damals so ziemlich alles in GNOME implementiert wurde. Das GIMP Toolkit. Und das ist halt C-basiert. Und also das ist meine persönliche Meinung, man kann mit dem wunderbar programmieren, aber das baut halt einfach unglaublich viel, was bei C++ dabei ist, nach in C. Und das fand ich persönlich wirklich, wirklich schwierig. Vor allen Dingen, weil ich damals teilweise auch noch gar nicht verstanden hatte, was man da überhaupt nachbaut. Und dann hatte ich irgendwann mal so auch irgend so einen Artikel gelesen, na, Qt-Programmierung in irgendeinem Magazin. Und das sah für mich gleich so viel einfacher aus als Programmierer. Da hat man so viel Boilerplate-Code, müssen einfach nicht hinschreiben. Also hat natürlich andere Nachteile gehabt, war damals gar nicht mal frei. Ich glaube, die Qt-Lizenz von damals war nur so bedingt Open Source, würde man sagen, was dann ja auch über Jahre hin immer die Kontroverse verursacht hat, dass KDE ist gar keine freie Software, beziehungsweise KDE-Projekt macht keine freie Software, weil wir benutzen ja Qt und Qt hat ja eine ganz seltsame, komische Pseudo-Open-Source-Lizenz und das ist ja alles ganz böse und ab morgen will Trolltech, damals hieß ja noch so, dann ganz viel Geld haben von jedem. Und dann,
mit dem Namen?
Ja,
also,
ja,
sorry,
ja, mit dem Namen, ja.
Der Witz schreibt sich von selber. Ja. Wir verlinken sowohl, also wir verlinken Qt und wir verlinken auch das GTK, dass man sich das halt selber mal angucken kann für Leute, die jetzt so keiner, weil das können wir jetzt nicht alles erklären, das würde auch mein Wissensstand natürlich massiv übersteigen, weil ich stecke da ja null drin. Aber okay, das heißt, du hast was gefunden, wo du gesagt hast, okay, da, aus verschiedenen Gründen bietet sich das an, das hier zu machen.
Ja.
Und hast dich eingeschossen auf den Editor.
Ja, das war irgendwie das, was mich aus, warum auch immer, es hat mich am meisten interessiert, hat jeder so seine Steckenpferde.
Und du hast währenddessen wahrscheinlich noch studiert oder warst du sogar noch
in
der
Schule? Also ich war, glaube ich, da so in der Abi-Zeit. Das war so die Abi, also keine Ahnung, 11, 12, 13, irgend sowas.
Jetzt ist es so, du machst was und andere Leute können es auch nutzen und es wird von anderen Leuten gesehen und vielleicht heruntergeladen und du kriegst Zuspruch aus der Community, die sagen, guck mal, der andere Mensch ist weg, du könntest jetzt Maintainer sein. Was macht das so mit einem? Also plötzlich hast du eine Verantwortungs-, also oder zumindest für mich von außen sieht es so aus, als hätte man dann eine verantwortungsvolle Stellung in irgendeiner Form, die nicht das gleiche ist wie, ich programmiere hier irgendwas für mich auf dem Rechner.
Ja, also ich muss sagen, am Anfang habe ich da von Verantwortung wenig gemerkt, weil ich war am Anfang wirklich erst ganz allein und dann kamen halt so ein, zwei Leute, die halt wirklich dann was gemacht haben, das fand ich schon einfach nur cool. Also ich meine, habe ich das erste Mal in meinem Leben halt auch wirklich mit Leuten aus Österreich oder Dänemark oder also außerhalb meiner kleinen winzigen Bubble da wirklich Interaktion gehabt, die über so ein bisschen Chatten hinausgeht, hat mich ein bisschen gestritten, wie man was macht, also wie man das halt so kennt. Und das fand ich einfach nur sehr kurzweilig. Also ich fand auch die Leute nett, habe ich halt auch Glück gehabt, also da kann man ja auch kann es ja so und so laufen, aber ich muss sagen, die ersten Leute, die da mitgeholfen hatten, beziehungsweise auch die Leute bei KDE, im KDE-Projekt, die mich da so sozusagen rekrutiert haben, die waren halt alle wirklich sehr freundlich. Also war bei den Erstkontaktleuten, das war alles super. Also da hatte ich auch, ich hatte auch nicht, also ich habe mir schon dann natürlich so ein bisschen Gedanken gemacht, es muss halt kompilieren. Also ich habe natürlich auch ein paar Mal das Compile gebrochen. Und dann hat halt, weil das K-White oder das Kate halt in so einem größeren Paket von KDE drin waren, dann hat ja nichts kompiliert in dem Paket. Das war alles noch relativ zentralistisch. Und natürlich, dann hat man schon so, oh, hast du das Compile gebrochen, jetzt mach mal da. Da hat man dann schon so ein bisschen gemerkt, okay, also ist jetzt nicht so, dass man einfach machen kann, was man will und dann geht man ins Bett und dann ist jeder glücklich. Nein, dann, wenn man macht, was man will und geht ins Bett, dann hat man am Morgen so ein paar Mails, wo sagen, das war suboptimal, das habe ich schon gemerkt. Aber sonst, also am Anfang würde ich sagen, Verantwortung war gering. Das ist dann mit der Zeit ein bisschen mehr gekommen, weil wenn du dann plötzlich User hast, als dann Kate oder meine Patches halt in den ersten Releases von KDE drin waren, wurden halt auch wirklich mehr als nur so die drei, die dran gemacht haben, es benutzt haben, hat man schnell schon gemerkt, das crasht jetzt immer, wenn man das macht, das ist ja schon irgendwie peinlich. Oder es hat auch manchmal natürlich deine Daten gefressen. Also im Sinne von, ist halt bei schon was schiefgegangen. Also nicht so, dass jetzt irgendwie angefangen hat, irgendwelche deine Dateien zu löschen, aber hast halt einen Fehler gehabt, hast du Save gedrückt, hast halt nicht gespeichert, ist abgestürzt, warst du traurig. Ist ja klar, ist deine Arbeit weg. Je nachdem, wie viel Programm, also wie viel da hingeschrieben hast. Und sowas gab es, wird es auch wahrscheinlich immer geben, dass es so Fehler gibt. Und ja, da habe ich mal dann mit der Zeit natürlich schon mehr Gedanken gemacht, dass man halt auch so ein bisschen konservativer ist und nicht einfach mal sagt, ja, kann man mal ausprobieren, ist ja nicht schlimm, das stimmt schon. Da ist dann mit der Zeit, ich glaube, die Verantwortung gewachsen. Und das ist vielleicht auch sowas, wo viele Leute dann halt auch so ein bisschen die Lust verlieren. Weil es wird natürlich dann irgendwann auch so ein bisschen, so mehr Arbeit irgendwie. Am Anfang ist halt noch viel mehr Spaß, weil man probiert dann so aus und macht, wie man will. Und wenn es halt mal eine Woche nicht geht, geht es halt eine Woche nicht, ist ja eh egal. Ist ja halt, das nimmt eine alte Version. Das sind alles so Sachen, die kann man jetzt auf jeden Fall mal nicht einfach so in dem Hauptbranch, den der User kriegt, machen. So, dass das geht. Also kann man schon machen, aber dann kriegt man halt vielleicht genau diese Kommentare, die wir vom Anfang hatten. Und wahrscheinlich sogar so recht. Weil das ist halt das kann man da nicht mehr. Da muss man konservativer sein. Und ja, das ist über die Jahre natürlich jetzt, also gibt es seit ein paar Jahren das Projekt. Und heutzutage muss man da schon viel mehr aufpassen. Also da auf sowas passen wir auf. Also das ist auch was, wo wir uns kümmern, wenn dann so ein Bug-Report kommt und dann wirklich man sieht, oh nein, also eine Regression, das stürzt jetzt jedes Mal ab, wenn man dies und das macht. Also dann macht man normalerweise mal was. Außer es ist halt wirklich extrem schwierig zu reparieren. Das ist halt immer so eine Sache. Also es gibt halt Crashs, die stören manche Leute, aber die passieren halt nur in besonderen Fällen und die sind wirklich schwer zu reparieren. Das ist halt dann immer schwierig. Das kriegt man direkt gefixt. Aber so plakative Fehler, die da jeden treffen, das denke ich, wird in allen bisschen weiterverbreiteten Open-Source-Projekten normalerweise direkt gefixt. Das ist wie beim Softwarehersteller, also der Microsoft oder wer auch immer. Also nein, wenn das Windows würde auf jedem deiner, also auf einer großen Prozentzahl der Rechner immer direkt irgendwas Komisches machen, das fixen auch die.
Wir unterbrechen hier noch einmal für den heutigen Sponsorenhinweis. Du hast Lust, an spannenden Softwareprojekten zu arbeiten und Europas digitale Zukunft aktiv mitzugestalten? Dann bist du bei Fritz genau richtig. Gestalte Software, die Millionen Menschen verbindet, zuverlässig, sicher und schnell. Bewirb dich jetzt auf fritz.com/jobs und komm zu Deutschlands Nummer 1 für das digitale Zuhause. Wenn der Druck so ein bisschen wächst und du sagst, Leute, also etliche verabschieden sich dann auch, weil halt man merkt, okay, man macht das nicht mehr für sich alleine. Wie war das für dich? Kamen dann irgendwie erste erboste Zuschriften? Hast du dann irgendwie schon mal gedacht, naja, also vielleicht lasse ich das jetzt doch bleiben?
Ja, also ich glaube, teilweise habe ich mich schon geärgert und habe dann mal so ein bisschen überlegt, ob das alles wirklich so gut ist. Aber da bin ich für dieses. Also ich glaube, das Gute war, am Anfang war das nicht so. Also da kamen relativ wenige erboste Meldungen. Es war eher so, dass man so kleinere Fehler hatte. Ne? Also ab und zu, alle paar Monate vielleicht, hat man mal so eine persönliche erboste Mail von irgendjemandem bekommen, der gesagt hat, oh, meine Diplomarbeit ist entschwunden, weil ich auf irgendeine Diskette gespeichert habe. Du hast nicht geguckt, dass genug Platz da ist, war alles weg. Ich sage, ja, okay, es ist jetzt nicht gut, es tut mir auch leid, aber ja, also.
Aber hast du ein Gefühl dafür gehabt, wie viele Leute das benutzen? Also ich meine, wenn alle paar Monate jemand kommt und das ist aber immer die gleiche Person, das ist die einzige Person, die es nutzt, dann hast du natürlich ein relativ
hohe Ratio von... Also ich glaube, dieselbe Person hat sich privat bei mir nie beschwert. Kann ich mich nicht erinnern.
Das war immer so. Okay, aber was denkst du, wie viele Leute das damals vielleicht benutzt haben und wie viele es ungefähr heute benutzen?
Das ist wirklich schwierig. Ich hoffe ja viele. Aber nee, also Kate war lange Zeit... bei jeder KDE-Desktop-Installation dabei, mehr oder minder, automatisch. Und da würde ich schon, also selbst, also ich glaube, ein Texteditor ist wirklich was nicht jeder braucht. Also meine Mutter wird den nie starten, außer aus Versehen. Aber also ich hätte schon an die Hunderttausende gedacht über die Jahre, also am Anfang. Da würde ich schon in die Hunderttausende gehen. Und ich weiß ja, Kate ist seit etlichen Jahren im Windows-Store. Und allein in der Windows haben wir jetzt nach etlichen Jahren, ich glaube so, sagen wir mal 5 Jahren oder so, haben wir, glaube ich, eine 250.000 Installationen oder so. Das dafür, dass unter Windows, ich wirklich denke, dass noch mehr eine Nische ist, weil also unter Windows zu Case zu greifen, ist wirklich schon, das muss man aktiv wollen. Und ich glaube, unter Linux ist das schon mehr. Und daher ja. Also ich glaube nicht, dass das, also ich gewinne da keinen Preis mit der meistgenutzten Software, aber ich glaube, das sollte schon im sechsstelligen Bereich sein.
Na, was ich nur meinte ist, also wir verlinken natürlich kateeditor.org, da wo man sich das angucken kann. Du hast gerade gesagt, das ist auch für Windows erhältlich und so weiter und so fort. Das verlinken wir natürlich in den Shownotes. Was ich nur meine ist, wenn natürlich eine größere Nutzerschaft existiert, dann treten ja tendenziell auch noch mehr Probleme auf, weil einfach viel mehr, wie soll man sagen, Nutzende einfach bestimmte Sachen anders machen als andere.
Ja, natürlich.
Ne? Also wenn also du drei Leute hast und die machen alle immer das Gleiche, naja, dann wird jetzt auch kein Fehler auftreten.
Nee, aber das hat man gemerkt. Also die Anzahl der Bug-Einträge auf unserem Bug-Tracker ist natürlich massiv gestiegen über die Jahre. Also da hat man nicht nur alle paar Monate einen Bug-Report bekommen. Also ich glaube, jetzt kriegt man da jeden Tag mindestens einen, so ungefähr. Das muss jetzt nicht ganz stimmen, aber ich glaube, jetzt gerade heute Morgen habe ich schon wieder einen gesehen.
Und also ich halte dich jetzt aktiv davon ab, den zu fixen. Ich entschuldige mich hier, booste Zuschriften dazu und aber auch natürlich nette Zuschriften an podcast@golem.de, das darf ich nicht vergessen zu sagen. Ja, also
das über die letzten 20 Jahre waren das ein paar tausend. Also so, keine Ahnung, eine größere Anzahl von, also wirklich viele Bugs. Also natürlich, das kommt immer an große Projekte ran, aber ja, also so einen Bug pro Tag hat man mindestens, selbst auf der Skalierung von Kate. Und das sind natürlich, man muss ja auch sagen, die wenigsten Leute tragen Bugs ein. Das ist halt leider so, oder je nachdem, wie man sieht, vielleicht auch Gott sei Dank so, weil man hat auch nur begrenzte Ressourcen. Aber ein Bug eintragen ist ja schon Arbeit. Also das heißt ja bei einem KDE-Projekt, man drückt auf den Knopf, okay, das kann man noch, aber dann muss man halt da Sachen eingeben, unserem KDE-Bugsimulator ein paar Sachen schicken. Das ist schon so eine Hemmschwelle. Also ich denke, viel mehr Leute haben sich über Probleme aufgeregt und dann einfach nichts gemacht, als die wenigen, die es geschafft haben, da so einen Bug-Report abzusetzen. Und daher, das ist über die Jahre schon mehr geworden. Und was man halt als Maintainer immer hat oder generell als Open-Source-Entwickler, man kriegt halt mehr dieses negative Feedback. Weil was die Leute dir schicken? Halt entweder eine so, also ab und zu mal so eine erboste Privatnachricht oder halt sie tragen halt einen Fehler ein. Ist ja auch berechtigt. Ich meine, wenn man einen Fehler hat, natürlich, man ärgert sich oder man hat einen Wunsch, dann wünscht man sich das. Und dass halt mal so einer schreibt, boah, dein Programm ist super und ich habe mich total gefreut. Ja, das passiert ganz selten auch. Also da würde ich auch sagen, also mal im Jahr oder zweimal im Jahr vielleicht. Aber das steht in keiner Relation zu, sagen wir mal, 300, 400 Bug-Reports.
Auch hier der Aufruf, podcast@golem.de, leite ich natürlich dann weiter oder halt einfach direkt an Christoph schreiben. Wir machen mal noch einen Sprung zurück. Es ist so, dass du mit den anderen Leuten in Kontakt bist, übers Internet damals, wir reden jetzt über Anfang der 2000er, wahrscheinlich noch so ein bisschen davor. Und dann hast du aber irgendwann beschlossen, du möchtest die auch mal treffen. Es gibt ein richtiges Treffen, wo man sich in Person trifft. Es gibt diese Kate Academy, heißt das jetzt. Du hast ein schönes Shirt an, deswegen kann ich mich daran erinnern, dass das so heißt, weil du kommst nämlich genau von dieser Konferenz, gerade die in Berlin stattfand dieses Jahr und auch nächstes Jahr stattfinden wird. Auch da packe ich einen Link natürlich in die Shownotes, wenn es da schon eine Seite für gibt. Wie war dein erster Kontakt im realen Leben? Wie lief das ab? Wie bist du da hingekommen? Wie war das?
Ja, also ich glaube, dass das erste Mal war, als ich wurde eingeladen. Also die Academy gibt es erst seit, keine Ahnung, 2003, 2002. Also am Anfang gab es immer so Entwicklertreffen für Gruppen von KDE-Entwicklern. Da war ich am Anfang nicht dabei. Ich war auch nicht so im Kernteam, weil also Kate war eher so was Zusätzliches. Und ich glaube, 2001, 2002, so ungefähr, oder vielleicht auch 2000, wurde ich eingeladen zu so einem Treffen des KDE-Vereins. Weil der Verein hat damals ein bisschen das Problem, da waren einige Leute halt nicht mehr so aktiv, wie man das so kennt. Die sind halt ausgeschieden. Da muss man einen neuen Vorstand wählen, braucht man Mehrheiten. Es waren aber gar nicht mehr genug KDE-EV-Mitglieder da, um eine Mehrheit zu bilden, weil da waren halt einfach so viele abhanden gekommen, aber er halt noch Mitglied. Und wenn man halt ein ordentlicher deutscher Verein ist, man braucht ein Quorum, man braucht eine Mehrheit. Und wenn halt irgendwie die Hälfte der Leute nicht mehr reagieren, ist das halt blöd. Deshalb hat man damals so ein bisschen Mass-Recruiting gemacht und hat gesagt, wir brauchen jetzt mal mehr Mitglieder. Wer hat dann da was gemacht?
Du wurdest als Stimmvieh eingeladen mit anderen
Worten. Ja, also man könnte konkret sagen, genau, wir brauchen Stimmen und vielleicht sollte man da Leute einladen, die sogar was am Projekt machen. Und nicht nur da einfach so
irgendjemand von der Straße greifen.
Okay. Also das hat man schon selektiv gemacht. Da haben einige Leute, die da Mitglied waren, gesagt, guck mal, wir haben folgende, keine Ahnung, 10 Leute, die machen da auch wirklich was, schreiben wir die mal an. Hat man mich halt angeschrieben, hat gesagt, guck mal, willst du nach Hamburg kommen? Einer von, ich glaube, Mirko Böhm war damals halt auch im e.V. wichtig und vielleicht sogar im Vorstand, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, der hat das ausgerichtet, weil der war halt bei der Bundeswehr. Und dann hat er halt einfach gesagt, hier, Bundeswehr-Universität, habe ich eine Location. Gab sogar eine Unterbringung in der Bundeswehr-Universität in irgendeinem ein bisschen älteren kasernischen Teil da, wo man dann konnte gratis wohnen. Das war für mich als ich war, ich glaube, ich war noch, ich hatte gerade Abi gemacht. Also das war für mich halt eigentlich sehr teuer. Aber Unterkunft war gratis, fand ich super. Ich hätte, glaube ich, sogar, wenn ich gewollt hätte, noch die Zugfahrt bezahlt bekommen. Das war jetzt aber egal. Und ja, ich habe dann geguckt, wie komme ich nach Hamburg. Von Saarbrücken ist das halt leider alles ein bisschen weit weg. Ich glaube, das waren so 7-8 Stunden Zug. Also fast wie nach Berlin, so ungefähr. Und da habe ich gedacht, fahre ich erstmal weit weg. Vielleicht sollte ich mein Handy kaufen. Habe ich ein Handy gekauft. So ein Prepaid-Ding, hatte ich ja vorher nie gebraucht. Das war noch so ein ganz seltsamer Knochen. Konnte mal SMS schicken. Hat so 3-4 Zeilen irgendwas Display gehabt, so LED. Also es da war noch nichts mit Smartphone. Ja, dann bin ich auch nach Hamburg gefahren. Und habe mich da dann so mit einer Karte zu dieser Bundeswehr-Uni begeben und dann ein bisschen ratlos vor den Wärtern gestanden. Und die haben gesagt, oh, ein verwirrter Mensch. Sie sehen aus wie ein Informatiker. Mitkommen. Und dann hat man mich zu Mirko geführt und den anderen und dann ja, habe ich die das erste Mal im Leben getroffen. Lustigerweise, die Person, die mich eingeladen hat, war gar nicht da. Weil die kam aus den USA und die hat halt, ich meine, kann man verstehen. Also, dass da dann nicht mal kurz nach Deutschland fliegst für so eine, es war keine lange Veranstaltung. Und ja, da habe ich halt erstmal die Leute, die so im Verein waren, kennengelernt. Habe ich, glaube ich, das erste Mal und, glaube ich, auch fast das einzige Mal den Matthias Ettrich getroffen. So als Projektgründer, der hat mich dann auch mal so ein bisschen gefragt, oh, wer bist denn du, wo kommst du denn her, was machst du denn? Ja, und der hat keine Verwendung von Kate gefunden, der findet Emacs gut. Und nachdem der gemerkt hat, dass nicht wie Emacs war es für ihn direkt uninteressant, ist okay. Also ist keiner gezwungen, ein Programm zu benutzen, aber viele anderen fanden es ganz interessant. Und ja, dann habe ich mir da so einen Raum geteilt mit jemand anderes, habe ich auch nie gesehen in meinem Leben vorher, war auch interessant. Oh, das war ganz nett.
Wie muss ich mir die Stimmung so vorstellen? Ist das so ein bisschen, also ich kenne so Demoszene-Treffen, wo so ein bisschen Party-Atmosphäre gibt, die Leute irgendwie mit Softdrinks da rumhängen, diskutieren und laut Musik hören mitunter und so weiter und so fort. Wie muss ich mir das vorstellen?
Nee, laut Musik hören und nee, also das war wirklich eher so, also man wird heute eher sagen, so dass das große Treffen der Nerds oder Geeks oder wie auch immer, also so relativ trocken und langweilige nicht diverse weiße Studenten, ja. Wie man sich das so in,
okay.
Also wenn man von damals so Bilder im Internet sucht und findet, sieht man halt auch so, das ist halt lauter so hagere.
Gut, aber das gilt für die Demos in
der ja,
plus laute Musik.
Ja, nee, aber ja. Nee, laute okay. Musik gab es nicht. Das war halt wirklich eher so, man trifft sich so in so einem kleinen Räumchen mit paar Rechnern. Ich bin zwar auch eher so ein EV-Treffen, das heißt, da ging es jetzt auch nicht um Hacking. So, man bestellt sich halt natürlich irgendwie, kauft man sich zusammen Pizzas und isst dann zusammen Pizzas. Natürlich gibt es Softdrinks, das stimmt schon. Das ist also, aber nee, Musik und so, das war eher nicht. Das war schon eher so ein bisschen Arbeitstreffen. Man hat sich halt auch mal überhaupt so beschnuppert, weil ich meine, viele haben sich das erste Mal im Leben gesehen. So hat man ja keinen gekannt. Ich glaube, es war auch wirklich nur ein paar Tage. Hat man so Hallo gesagt und haben sich gegenseitig vorgestellt. Dann ging es auch viel halt um EV-Sachen. Ich meine, Vorstand wählen, Satzung ändern. Das war halt schon relativ trocken. Das ist halt so deutsches Vereinsrecht. Das stelle ich mir irgendwie. Naja, also ich fand es nicht super, also super spannend, es war halt interessant, es hat mir auch Spaß gemacht, dass ich halt dann, ich war dann EV-Mitglied plötzlich, das ging damals noch einfach so, hallo, ich bin gern dabei, dreimal unterschrieben, fertig ist, da hat man halt, ich glaube, einen Tag wirklich, das ging dann lang, also die internen Diskussionen mir vor, da hat man wirklich bis spät in die Nacht am Tag gesessen, hat sich irgendwelche Dinge überlegt, wie viel Vereins, also wie groß soll der Vorstand sein, lauter so klein Kram, über den man sich da wirklich dann stundenlang unterhalten hat. Also ich nicht so sehr viel, weil ich da ja nur so neu war, aber ja, das war interessant. Und dann hat man es erstmal so Gesichter gehabt, hat auch so gewusst, wie die sich verhalten, war alles wirklich ganz angenehm.
Also so schlecht kann es nicht gewesen sein, weil du bist dabei geblieben, ja. Du hast seitdem wahrscheinlich viele Konferenzen besucht und aber was du gerade noch erwähnt hast, das fand ich ganz interessant, es gibt für Außenstehende wahrscheinlich so ein bisschen merkwürdig, aber es gibt bei den Leuten, die Linux oder auch Unix benutzt haben, wirklich so ein bisschen so eine Glaubensrichtung, welchen Editor man benutzt. Das ist eine fast schon religiös anmutende Sache. Vim, Emacs und also wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das ist das. Da hat halt jeder so sein Steckenpferd. Das ist so wie so Diskussionen über Coding-Style, nehme ich Tabs, nehme ich Spaces, welchen Editor mag ich schon? Ja, das ist wirklich, da gibt es Glaubensgemeinschaften. Und ich meine, Kate hat mittlerweile so einen VI-Modus, wo man so die VI, das modale Edit, also diese modale Editierung, weil man zwischen Insert-Mode, Delete-Mode, Command-Mode
Oh
wechselt,
Gott, ich würde verrückt werden.
das
Es
hat
tut mir
mich als
leid.
Jugendlicher, ich muss zugeben, als Jugendlicher, als ich mein Linux hatte, da
Ja.
habe ich dieses SUSE-Handbuch gelesen, da wurde auch VI vorgestellt. Und ich habe es nicht verstanden. Ich muss zugeben, ich bin da meistens nicht mal mehr rausgekommen, weil ich einfach dieses modale Editing nicht verstanden habe.
Ich hasse nicht modusfreie Software. Es tut mir leid, wirklich.
Ja, also wie gesagt.
Wirklich hassen. Also es gibt wenig, was ich wirklich hasse in meinem Leben, aber das ist was, was ich wirklich zutiefst schlimm finde. Ja.
Das ist schwierig. Ich habe mir vor Jahren tatsächlich mal ein VI-Buch gekauft, um ein bisschen genauer nachzulesen, wie das alles geht. Und ja, ich meine, wenn man das alles verstanden hat und wirklich lebt, dann kann man damit richtig effizient arbeiten. Das ist schon interessant. Bei Emacs bin ich immer an diesen Emacs-Shortcuts gescheitert. Ich mag das Shortcut-Schieben von Emacs eigentlich nicht. Ich kann nicht so viele Meta-Modifier drücken, das habe ich auch nie verstanden. Und ja, also ich glaube, da gibt es halt wirklich das Problem, also das Problem. Leute, die halt wirklich 10 Jahre ein VI oder VI Improved oder also irgendein VI-Derivat benutzt haben, die leben halt in diesem modalen System. Und die können das auch. Und man kann mit Makros beziehungsweise Skripten und überhaupt auch mit diesem modalen Editing, wenn man halt alle die Keys halt kennt, kann man da unglaublich effizient arbeiten. Und die Leute, die werden das nie lassen. Und die wollen halt überall einen VI-Mode, wenn sie nicht einfach den VI benutzen können. Und genauso bei Emacs. Ich glaube, wenn man halt einmal angefangen hat, sich mit dem Lisp-Interpreter da so eine eigene Welt zu bauen, einen eigenen Workflow, da ist mal da drin. Das wird einfach, ich meine, das ist dann für einen auch wirklich gut. Und genauso ist halt auch, wenn man halt UI-Editoren benutzt, wie Kate oder die sind halt anders. Und wenn man halt den Stil mag, dann ist man halt auch drin. Und ich glaube jetzt nicht, dass es so eine devote Fanbase von Kate gibt wie bei Emacs and VI. Aber ja, wenn man halt eher was Grafisches mag, gut, da gibt es halt auch mehr Auswahl. Also beim VI gibt es natürlich mittlerweile auch sehr viele Forks und auch so ein paar vom Emacs, aber grafische Editoren in dem Stil. Ich meine, Visual Studio Code ist sehr beliebt und natürlich, da gibt es auch Flame Wars, was du da benutzen darfst. Das ist ja Electron-based, ist ja ganz böse oder so. Das ist, ja, das
Also
ist.
ich weise auch nochmal darauf hin, das sind unsere persönlichen Meinungen. Ich
Genau.
würde auch niemandem sagen, modusfreie Software darf man nie benutzen. Also, aber das ist nur so halt so eine Sache. Ne? Ich meine, man denkt, und das ist tatsächlich, das führt mich zum nächsten Punkt, heutzutage viel weniger darüber nach, als Teil der Nutzerschaft. Also ich rede jetzt nicht nur für mich, sondern wirklich auch das erlebe ich auch im Freundes- und Bekanntenkreis, sehr viel weniger darüber nach, wie die Sachen unter der Haube funktionieren. Wieso die so gestaltet sind, wie sie sind. Man nimmt sehr viel hin, aber man setzt auch sehr viel voraus, was man eben schon mal gesehen hat, was man von woanders her kennt und wo man sagt, okay, sorry, aber darunter gehe ich nicht. Also diese Hürde, da über das Stöckchen springe ich nicht. Wie hat sich Kate denn entwickelt? Also, das sind ja jetzt auch schon Jahrzehnte, kann man sagen. Was ist so. Wenn du jetzt eine Version von damals aufmachen würdest und würdest eine daneben von heute setzen, wo sagst du so, das sind die großen Dinge, die definitiv passiert sind.
Also ich glaube, dass das was heute halt so, wenn man es zum Entwickeln benutzt, am meisten auffällt, ist, dass halt dieses Language Server Protokoll integriert ist, also das, was Studio Code sozusagen erfunden hat, dass man halt eine gute Integration hat. Man programmiert C++, man hat so einen Klang-D, der macht einem, also der gibt einem zusätzlich Syntax-Highlighting, der zeigt einem, guck mal da hast du die Funktion falsch aufgerufen. Man kriegt also gleich das, was man von Visual Studio schon seit langer, langer Zeit oder von IDEs generell seit langem kennt, dass man On-the-Fly-Completion hat, man kann im Code hin und her springen. Das ist halt wirklich was, das ist vor so auch über 5 Jahren in Kate da mal eingeflossen. Und ich glaube, das hat halt wirklich einen Riesensprung gemacht, dass du das jetzt halt auch, wenn du so Features gewöhnt bist, was halt wirklich, wie du das gesagt hast, sehr viele Leute halt einfach erwarten, wenn sie was zum Programmieren benutzen wollen, dann wollen sie halt genau das haben. Und das hat bei Kate halt so 10, 15 Jahre gefehlt und das war dann plötzlich da. Ich glaube, das war wirklich so was, wo man sagt, da habe ich auch wieder mehr User bekommen. Also haben wir als Kate-Projekt wieder mehr User bekommen, weil die sind halt vorher wirklich abgewandert, zu sagen, Visual Studio Code kann das alles oder Atom kann das alles. Oder so. Also das war wirklich super. Git-Integration ist echt wichtig, weil heute, also gerade beim Programmieren, jeder benutzt Git. Ich meine, es ist schon, allein jeder kennt GitHub. Und dass man halt einfach mal was hat, man kann was im Editor committen, man muss nicht die Kommandozeile benutzen. Das ist halt wirklich für Leute, die das mögen, wichtig und richtig. Also ich benutze gerne die Command Line, aber das ist nicht jedermanns Sache und ich verstehe das auch. Und teilweise benutze ich mittlerweile auch die in-case-integrierte GUI, was einfach einfacher ist. Weil ich dann, wenn ich 10 Files editiert habe, da schön per GUI auswählen kann, was will ich haben, welchen Teil will ich committen. Und da bin selbst ich viel zu faul, das auf der Kommandozeile. Es geht ja alles dort. Ich meine, viele Leute benutzen das nur auf der Command-Line. Es geht alles auf der Command-Line. Aber manchmal muss man halt einfach diese Erwartungen erfüllen, dass es halt einfach integriert ist. Und ich glaube, so Git Projektintegration, LSP-Integration, auch, dass wir unter Windows ordentlich funktionieren, dass unter Windows das integrierte Terminal geht, wenn man es braucht. Das sind alles so kleine Dinge, die dann aber doch es wieder dahin kriegen, dass ich durchaus sagen kann, ja, also Visual Studio Code hat halt eine unendliche Menge von Extensions. Das haben wir nicht. Wir haben ein paar Extensions, eigentlich alle unsere Extensions liegen bei, also die sind gleich in unserem Repository drin, die kriegst du nochmal mit installiert. Du musst sie natürlich noch anschalten, wenn du willst. Wir haben so ein paar standardmäßig an, wie das LSP. Aber nein, wir haben einfach nicht die Community, dass wir halt da, keine Ahnung, 1000 Extensions zum Store haben. Hat Kate nicht. Und wenn man halt wirklich viel davon braucht, dann ist, glaube ich, Kate nicht der richtige Editor für einen. Aber wenn man so ein gewisses Subset braucht, dann denke ich, ist es durchaus konkurrenzfähig. Es ist mittlerweile auch über die Zeit halt hübscher geworden. Also man hat da einfach so ein paar Kanten abgeschliffen. Und wenn ich jetzt, wie eben angesprochen, so ein Screenshot von, keine Ahnung, so 2005 neben 2025 lege, ja, also man erkennt es schon noch. Also man kann durchaus wirklich sagen, ja, links hat man halt die Liste der Files oder so ein Baum von Files und rechts ist halt das Editor-Fenster und unten ist halt so ein Tool-View mit einem Terminal oder irgendeiner so Fehlerausgabe. Das ist ja auch irgendwie, wie so ein Telefon aussieht. Die sehen halt alle so aus. Also Visual Studio Code hat links irgend so eine Leiste, hat unten irgend so eine Leiste, hat rechts halt dieses Editor-Pane. Die meisten Editoren können halt irgendwie ein Split-View machen. Konnte Kate halt schon vor 20 Jahren, haben andere auch. Also ja, Syntax-Highlighting hat auch jeder. Das hat man über die Zeit verfeinert. Und das ist halt, also wenn man es heute anschaut, sagt man, das sieht halt relativ sauber aus. Früher war es halt noch teilweise ein bisschen verspielter. Ein paar Sachen waren einfach nicht so ausgereift. Die hat man halt auch durch User-Input über die Jahre halt einfach abgeschleift. Dass du halt selber hast da nie sowas dabei gedacht und dann hast gesagt, stimmt, das war eigentlich total doof, ich kann in dieser Liste gar nicht filtern, ich musste einfach von Hand immer diese Datei suchen, warum kann man da nicht filtern oder warum gibt es keinen Shortcut, der mir mal so die Liste aller offenen Dateien zeigt und ich kann da ein bisschen Fuzzy Search machen, hat auch einer eingebaut, super Idee. Also vorher war es einfach so eine fixe Stringsuche oder Regular Expressions, das ist ja was der normale Mensch ja nie benutzt, der will ja einfach ungefähr das eingeben, was man suchen will und dann kriegst du halt Vorschläge. Und das sind so Kleinigkeiten, die haben mich persönlich sogar nie so gestört, aber ja, also wenn man es hat, finde ich es plötzlich auch gut. Oder dass man halt in allen Dateien suchen kann. So das rekursive Grep brauchst du halt nicht mehr, macht halt einfach deinen Editor. Das hatten wir auch jahrelang nicht. Das ist auch wirklich so ein super Feature, das irgendwie vor 10 Jahren mal kam. Dann hatte ich auch aufgehört, Grep auf der Kommandozeile zu benutzen, halt einfach unten das eingegeben, ging alles. Also das ist so, also, ja. Also ich glaube, das ist eher so die Menge der Kleinigkeiten der Evolution.
Du hast gerade öfter mal das Wort wie gesagt. Wer macht da noch mit?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe eigentlich jahrelang mittendrin auch relativ wenig gemacht. Und Dominik Haumann hat da noch sehr viel mitgemacht von Anfang an, also von relativ Anfang an. Josef Wenniger hat am Anfang ganz viel mitgeholfen. Der kam aus Österreich, aus Wien. Ich habe erst mal mit einem Österreicher zusammengearbeitet, war damals auch cool. Oder wir hatten einen aus Kopenhagen, Anders Lund, so ein Webdesigner. Der hat auch am Anfang unglaublich viel gemacht. Mittlerweile jemand aus Pakistan, Vakwa, macht unglaublich viel. Also der hat wirklich, wirklich unglaublich viel in den letzten Jahren gemacht. Der ist auch super aktiv dabei. Der macht schon, so, der arbeitet wahrscheinlich gerade dran, während wir hier reden. Also eine unglaubliche Menge an Leuten. Ich habe jetzt bestimmt noch die Hälfte vergessen.
Man kann wahrscheinlich die Liste irgendwo sehen, ja. Aber was sind so, also über den Daumen gepeilt, das hört sich an, so ein halbes Dutzend?
Also man muss sagen, so richtig aktiv sind immer nur so Handvoll von Leuten.
Okay,
also man hat immer so Vakwa, mich, den Marc Neuerwels, der das LSP-Plugin gemacht hat, so eine Menge von Leuten, die machen schon relativ regulär was. Also da kommen alle paar Tage mal so ein Merge-Request oder so ein Commit. Ansonsten, glaube ich, unserer Homepage habe ich so eine autogenerierte Liste. Ich glaube, so ungefähr 100 Leute, 100 verschiedene Menschen haben im letzten Jahr was gemacht. Auch einige neue, aber das ist halt oft so, da kommt mal so ein Patch. Was gut ist. Also das soll jetzt nicht irgendwie, dass da irgendwie, also das ist super. Also ich finde nichts besser, als wenn jemand sagt, guck mal da, ist blöd oder ist was kaputt oder noch besser, hier, das wäre doch nett. Und die Leute machen Patch. Und selbst wenn die das nur einmal machen, super, echt gut. Da kann es nichts Besseres geben. Natürlich finde ich es noch viel cooler, wenn die dabei bleiben und das regulär machen, aber ich verstehe es, ist halt manchmal halt unrealistisch. Man hat halt eine Zeit für ein zig Projekt mitzumachen. Aber da würde ich sagen, so ungefähr 100 im letzten Jahr und ich glaube etliche 100 über die komplette Lifetime. Also das ist schon ganz nett.
Und was macht denn dann der Maintainer? Also ich meine, abgesehen davon, dass du, also hast ja gerade schon gesagt, dass du selber dich auch beim Kunden dann zurückgenommen hast und so, was ist dann deine Aufgabe? Was macht man als Maintainer?
Ja, also ich glaube, die, also eine wichtige Aufgabe ist teilweise wirklich manchmal so sagen, nö, nee. Das ist tatsächlich auch das, was mir manchmal sehr schwer fällt. Aber ich glaube, das ist tatsächlich, was auch in Firmen überall, also man muss sich ja darum kümmern, dass es halt, es soll halt morgen noch da sein. So, und das ist teilweise ist halt schwierig, wenn man denkt halt so, ja, da will jetzt einer was machen, das klingt ja auch eigentlich ganz super, aber irgendwie, es wird halt dann zu kompliziert, es wird so viel umgebaut, es wird so viel dabei gebaut und wer wartet das dann, wenn der jetzt keine Lust mehr hat? Gerade wenn du halt so ein Patch von jemandem kriegst, hast du noch nie gesehen und der will dann halt, der macht Refactoring. Das finde ich mal ganz schlimm. Also wenn halt jemand kommt, den hast du noch nie gesehen und der schickt dir so ein Patch und da werden halt irgendwie 5000 Zeilen Code angefasst, um irgendwas umzubenennen. Und das ist halt maximal schwer, sich anzuschauen. Ich muss zugeben, wir haben so wenig Autotests. Also es gibt ja Software, die hat einfach so eine Batterie von Tests, die feuerst du ab und dann hast zwar keine hundertprozentige Garantie, aber du kannst schon sagen, ja, okay, das ist jetzt, da hat keiner einen Trojaner eingebaut oder das ist halt, es tut halt noch. Aber haben wir nicht so sehr und dann kriegst du halt einen 5000 Zeilen Patch, wo sich einer vielleicht wirklich viel Mühe gegeben hat, aber nee. Also den kriegst du nicht reviewed, da verschwende ich dann, keine Ahnung, 4 Stunden meiner Lebenszeit, das irgendwie mir anzuschauen, damit die ein bisschen hübscher heißen. Im schlimmsten Fall ist halt noch ein Fehler drin. Und da habe ich über die Jahre auch gesagt, da muss man halt einfach mal irgendwie wie Nein sagen. Und auch bei neuen Features. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren, als ich mal wenig Lust hatte, hatte ich halt so einige Sachen einfach durchgewunken, wie man es halt so kennt. Man guckt halt so ein bisschen drüber und der sagt halt, oh, ja, ist super, super Feature und so. Und denkt, oh, wow, Screenshots sehen auch ganz gut aus. Sogar das Beispiel sieht eigentlich ziemlich cool aus. Ich gesagt, oh, mach du halt. Und dann so ein Jahr oder 2 Jahre später habe ich gemerkt, ja, aber jetzt crasht es dauernd, das crasht dauernd. Das ist total langsam. Und dann da habe ich natürlich müssen mal wieder so ein bisschen reverten und selber was machen, weil ich dann halt aus eigener Schuld, das ist nicht die Schuld von dem, der es contributed hat. Ich hätte sollen halt einfach besser draufschauen. Und hätte sollen vielleicht damals am Anfang schon sagen, hier, guck mal, da musst du machen. Aber es war halt so, hab's gar nicht genau verstanden, was es eigentlich tut. Aber es sieht irgendwie schon so, sieht ordentlich aus. Und hätte ich damals besser aufgepasst, dann hätte die Person mir wahrscheinlich das auch gefixt. Aber ja.
Das ist ein Aspekt, der gerade in letzter Zeit nochmal wieder hochgekocht ist, auch bei golem.de. Das einige wenige Leute teilweise extrem wichtige Software, also ich, auch wenn Kate jetzt natürlich super Programm und so weiter und so fort, aber du weißt, was ich meine, worauf ich abziele.
Das ist das systemrelevant.
Exakt. Ja. Aber es gibt Projekte, wo ein einzelner Maintainer ebenfalls für ein Projekt zuständig ist und dann gibt es einen Commit, der eine Sicherheitslücke einführt, das ist das, worauf ich jetzt hinaus wollte. Und die Person, ich kann es jetzt auch nicht, sagen, genau wie du es gerade gesagt hast, ne, die machen das in ihrer Freizeit. Wie viel willst du da machen? Wie viel kannst du da übernehmen in Verantwortung? Oder auch selbst wenn du Verantwortung übernimmst, das kann ja natürlich auch in der Firma passieren, all das. Aber es ist halt doppelt schlimm, wenn eigentlich Freiwillige fehlen, die mitchecken. Also ist das nicht auch ein Wunsch, dass das, oder wie sieht das aus mit der Nachwuchssituation? Wie ist das? Also, ne, wenn du sagst, du musst gucken, dann kannst du halt aber auch nur so und so viel schaffen. Ja, wie wird das weitergehen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also zum Beispiel Vaqua ist viel jünger als ich. Also zumindest mal doch so, nein, nicht eine Generation, aber schon. Ich vermute mal so 10 Jahre. Ich weiß gar nicht so ganz genau. Also schon jünger als ich. Und es sind auch einige andere da, die sind jünger als ich. Das ist schon mal gut. Also wenn ich jetzt morgen tot umfalle, dann sehe ich schon, dass es jemand weitermacht. Und es ist auch systemrelevant. Also ich glaube, wenn dann doch vielleicht keiner gefunden wird und das dann so langsam wegstirbt, okay, ich fände es schade. Aber anders als systemrelevante Sachen ist es halt ganz so wichtig. Aber ja, Nachfolger finden ist schwierig. Und ja, das mit dem, das Reviewen, ja, man versucht halt das Beste, aber erst ist halt Freizeit. Und da, gerade bei kritischer Sache, also bei kritischer Software, vor allen Dingen, wenn halt der Maintainer halt wie bei manchen dieser Projekte, die halt in letzter Zeit so also unter die Lupe kamen, halt freiwillig ist. Also ich glaube, diese XZ, Lücke, also
darauf
die potenzielle Lücke, die war ja halt, ist ja so, dass das neue klassische
Beispiel. Verlinken wir in den Shownotes, gibt es natürlich einen Artikel zu golem.de, auf golem.de, genau, die XZ-Lücke war genau mein Beispiel.
Ja, und die XZ-Lücke ist ja tatsächlich noch so, das war ja mit Aufwand. Also hat ja wirklich jemand Oder, also man weiß es ja nicht mal, wer es war. Also ist ja vollkommen unklar, ob das jemand war in der Organisation, keine Ahnung. Also der hat auf jeden Fall über Jahre das da vorbereitet. Also ich finde es immer beeindruckend, dass die Leute dann immer sagen, wow, das müsste eine ganze Gruppe von Menschen gewesen sein. Wenn man ganz ehrlich ist, das kann halt jeder. Also wenn du halt wirklich sonst nichts in deinem Leben zu tun hast, natürlich kannst du halt einfach mal 2 Jahre, auch Kate, oder bei Kate wäre es halt uninteressant, weil es nicht so relevant ist. Aber wenn ich in meiner Freizeit sonst nichts zu tun habe, natürlich kann ich mich über 2 Jahre in ein Open-Source-Projekt einschreiben. So, ich schicke da immer kleine Patches. So, das geht mit wenig Effort. Das machst du halt 2 Jahre lang, bis halt jeder sagt, guck mal da, der Christoph, der macht da immer ganz ordentliche Arbeit und dann versuche ich halt meinen Trojaner einzubauen. Also ich will das nicht tun, aber ich sehe, die Gefahr existiert. Gerade wenn dann halt der Maintainer schon so ein bisschen denkt, ja, der macht ja ganz ordentlich, weil ich gebe auch zu, Code, den mir Leute einreichen, die ich halt schon kenne. Also wenn der Dominik mir einen Patch geschickt hat, na, da gucke ich halt immer drüber und ich kenne ihn ja. So, da weiß ich einfach, also der baut erstens sowieso kein Backdoor ein, ist ja Quatsch. Und ich weiß halt auch, ich kenne den, der programmiert ganz ordentlich. Klar, guckt man da mal kurz drüber. Vielleicht ist ja auch so ein Trivialfehler, macht ja jeder. Also wer hat noch nie einen Fehler gemacht? So, das ist aber eher auf dem Level. Aber da würde ich halt nicht genau nachschauen, ob da in jeder Zeile irgendwas ganz Seltsames versteckt drin ist. Also das, bei kritischer Software ist das halt dann schwierig. Und da ist die Erwartungshaltung dann, dass da so irgendein armer Mensch, der es in seiner Freizeit macht, da, ja, vollständige Security herstellen kann, das finde ich immer ganz, ganz faszinierend. Also bei XZ wäre es ja fast passiert. Also das ist ja der reine Zufall, dass da der eine Mensch gemerkt hat, dass das ein bisschen langsamer wird, sein SSH. Das fand ich ja ganz lustig. Die Mail hatte ich auch irgendwo gelesen. Das ist ja faszinierend. Also das ist ja wirklich rein durch Zufall aufgefallen. Und da sind wir, glaube ich, nicht sicher gegen. Und da müsste auch eigentlich, wenn man halt das will, da müsste dann halt von Firmenseite, die das benutzen, oder halt von Staatsseite halt was getan werden. Ich glaube
Mehr
mittlerweile,
Unterstützung sozusagen,
genau,
ebenfalls für die Freiprojekte,
ja,
wo man eigentlich jetzt schon sehen kann, das
ja.
sind Sachen, die
Also,
überall im
exakt.
Einsatz sind,
Also
ne?
auf unserer Konferenz war auch ein der Keynotes von dieser Tech Sovereignty Agency, also ist diese von der deutschen Regierung geförderten, ist es ja, ich glaube, es ist keine Stiftung, aber die halt sozusagen also Funds vergibt für genauso Sachen. Ich glaube, da hat nämlich auch der Curl-Maintainer, also ob es jetzt der Curl-Maintainer oder die Curl-Entwickler haben da Geld bekommen, um ein bisschen security-technisch nachzuschauen. Sowas macht halt Sinn. Wobei es dann halt auch nicht immer wieder schwierig ist. Du bist jetzt eine Privatperson, da musst du dich halt irgendwo bewerben, um halt so eine Förderung zu kriegen. Ist halt auch Arbeit.
Du musst
Und
Steuern bezahlen.
ja, selbst wenn ich keine Steuern bezahle, also wenn man keine Steuern bezahlen müsste, es ist ja trotzdem, du machst das in deiner Freizeit, du bist in deinem Projekt, das ist eh unter, also du bist da vollständig unter Last, du hast ja nicht mal mehr Zeit, diese Patches ordentlich anzuschauen. Und dann sagt man dir, ah, kein Problem, wir können dir ein bisschen helfen. Da musst du jetzt halt nur diese Formulare ausfüllen. Man weiß ja, wie das ist als Arbeit. Ja, es ist
Ich meine, wir
schwierig.
Steuern bezahlen auch nicht, dass das Geld weg ist, sondern dass du
Ja,
dich dafür auch an, das
genau.
musst du
Ja,
alles melden,
natürlich.
das musst du
Ja,
alles
ja,
irgendwie
ja. Es
ordnungsgemäß abrechnen und so weiter und so
macht
fort.
alles
Und dann,
Overhead.
genau, und das ist,
Ja,
ja.
macht alles Overhead.
Wir machen mal einen Schwenk in so Richtung Ende hin, machen wir jetzt mal erstmal nochmal einen Schwenk in die positive Richtung und sagen, genau aus diesem Grund ist es wichtig, dass Leute sich an solchen freien Projekten beteiligen. Würde ich jetzt schon mal einfach mal so sagen. Und dann habe ich so ein paar Stichworte, wo ich dich um kurze Antworten, also beziehungsweise darum bitten würde, dass du mal kurz was dazu sagst, wie das war. Erste ist natürlich dein schlimmster Bug.
Also das war das, was ich eben gesagt habe. Ich habe irgendwas mergen lassen, was dann wirklich komplett durch den gesamten Editor zu sehr vielen Crashs geführt hat. Das war dämlich. Das hat mich dann habe ich mich müssen auf irgendeiner Konferenz hinsetzen und musste da mal ein paar Tage so einige Dinge mit Cursoren und Ranges und dem Buffer fixen. Das war ärgerlich. Und, ja.
Ratschläge für Leute, die starten wollen.
Ich
Also
glaube,
die ein eigenes
ja,
Projekt vielleicht starten
ja,
wollen oder
ja.
eben so wie du sagst, wie du es gemacht hast, vielleicht eins übernehmen wollen, was so ein bisschen brach liegt, was sie eh schon nutzen oder so.
Also, wenn man was Neues starten will, glaube ich, ist oft der beste Hinweis, mach was, was du selber benutzt. Das ist, glaube ich, sehr, sehr relevant, weil dann ist man meistens motiviert, es auch zu, also es zu maintainen. Und wenn man wo mitmachen will, würde ich sagen, auch da vielleicht erstmal gucken, welche Teile man da selber eigentlich besser haben will oder wo man selber, man geht über die Bugliste und sagt, ja, der Bug, der stört mich. Und dann das mal machen. Das finde ich immer so einen guten Einstieg.
Was sind vermeidbare Fehler? Also wo du sagst,
Ja.
das hätte ich eigentlich wissen können, das hätte mir.
Also ich glaube, als Maintainer, als vermeidbarer Fehler einfach zu viel einfach zu akzeptieren. Weil es ist halt menschlich verständlich, man sieht irgendwas, da kommt was und dann will man ja halt auch nicht so direkt alles ablehnen, ist ja auch, wäre ja auch falsch. Aber ich glaube, manchmal ist wirklich so der größte Fehler, ist, dass man halt da na, gnädig ist das falsche Wort, aber einfach zu viel accepted, allein aus der Eigenmotivation, ja, das wird vielleicht noch, oder ich will den jetzt auch nicht, die Person da jetzt irgendwie zu sehr ablehnen. Also fand ich über die Jahre das Dümmste von mir. Dass ich oft zu sehr gesagt habe, ja gut, dann mach halt.
Damit kommen wir, das waren schon die drei lustigen Fragen, mehr habe ich aber gar nicht. Dann kommen wir dazu, Community, wir hatten jetzt eher so die Seite von, ist eigentlich total nett, funktioniert alles, aber das ist auch nicht immer so, ne? Ich will jetzt nicht mit einem negativen Dings enden, aber okay, da müssen wir danach noch was bereden. So, pass auf, was ich mir aufgeschrieben habe, du hattest ein Forum auf der Webseite oder du hattest eine Kommentarfunktion auch auf der Webseite, die hast du abgeschaltet. Warum?
Also natürlich ein Grund war Spam, weil das hat ja, kennt jeder von jeder Webseite, denn den muss man halt bekämpfen, hat man halt dann nur noch so Online-Casinos. Das war aber nicht das größte Problem. Das größte Problem war oft, dass man hat halt oft so sehr, sehr, sehr laute Menschen im Internet. Also Trolltech, also also müssen nicht mal Trolle sein. Man hat einfach Leute, die haben ihre Meinung, die muss auch nicht falsch sein. Und man schreibt dann irgend so einen kleinen Post, einen kleinen Artikel, wo man sagt, ich habe jetzt Folgendes gebaut und das finde ich toll, weil. Und dann hat man als ersten Kommentar, weil die sind meistens auch relativ schnell, hat man halt einen Kommentar, der ist fast genauso lang wie der Artikel, wo im Endeffekt drinsteht, das alles, was oben steht, ist halt Quatsch. So, ist halt Quatsch und eigentlich ist alles ganz falsch und das hätte man müssen alles so machen und bla. Und ich muss sagen, das ist mir immer schwer gefallen. Also ich hab die stehen lassen damals. Also ich hätte ja können auch einfach auf Delete drücken oder normal kommen sie durch Moderation Queue bei WordPress und so. Ich hätte können auch sagen, das ist Spam oder so, weg. Aber das wollte ich auch nicht, weil das finde ich eigentlich auch falsch. Also wenn man halt schon eine Kommentarfunktion hat, dann will ich halt auch nicht so die Zensur betreiben. Also auf jeden Fall, solange es halt, natürlich, wenn da jetzt jemand irgendwelche Drohungen hingeschrieben hätte, das hätte ich direkt wegmoderiert, das sehe ich nicht ein. Aber solange da halt einfach nur einer seine Meinung geäußert hat, ohne da jetzt andere oder mich zu bedrohen, ja, ist okay, ist halt seine Meinung, ob es mal gefällt. Und das, irgendwann hatte ich dann wirklich keine Lust mehr. Also unsere Homepage ist irgendwann auf Hugo migriert, wo man dann normalerweise sowieso keine Kommentare hat, außer man gibt sich dann noch zusätzlich Mühe, weil die ja rein statisch sind. Und ich sage, wunderbar. Und da habe ich auch die alten Kommentare einfach nicht mit migriert. Als ich das WordPress weggemacht habe, habe ich gesagt, ja, also mir egal, weg damit. Und seitdem verlinke ich halt die Artikel dann meistens noch bei Reddit oder bei Mastodon oder vielleicht mal bei Hacker News. Und dann sind die Kommentare zumindest auf diesen Plattformen, die sich dann auch um den Spam kümmern oder illegale Inhalte, was auch immer. Ich muss mich dann nicht mehr drum kümmern. Das ist dann nicht mehr mein Problem als Betreiber von dieser Webseite. Und die Kommentare sind auch nicht so prominent direkt unter meinem Inhalt. Und vor allen Dingen auch nicht auf meiner Domain. Das mache ich auch nicht gern bei meiner eigenen Domain, wenn ich privat mal was schreibe. Auch im KDE-Kontext. Auf Reddit gerne. Schreibt, was ihr wollt. Manchmal lese ich die Kommentare und rege mich auf, manchmal nicht. Das ist alles okay, aber ja. Man kriegt da teilweise, es gab auch auf der Konferenz einen Talk darüber, dass man dann teilweise einfach im Internet zerrissen wird und auch tatsächlich dann irgendwelche blöden Drohungen bekommt. Das ist wirklich, wirklich ein Problem. Ist natürlich Gott sei Dank nicht das meiste, was man bekommt, so als Feedback. Auch auf Reddit nicht, aber ja, also ist schwierig teilweise.
Und damit schlagen wir so ein bisschen die Brücke zum Anfang, dass es den Leuten, die freie Software entwickeln, ganz sicher nicht egal ist, was die anderen Leute von ihren Programmen halten. Also das kann man schon mal sagen. Also den meisten, wie du am Anfang gesagt hast, ne? Außer wenn man programmiert jetzt ein ganz winziges Ding nur für sich alleine und man ist die einzige Anwendung, okay, dann warum sollte man es dann irgendwie rausstellen? Deswegen, aber wie gesagt, ich will jetzt nicht mit sowas Negativem enden, auch wenn das jetzt natürlich wichtig ist, dass man das auch alles weiß. Wir machen stattdessen mal ein bisschen was anderes. Wir sagen mal, oder du sagst doch mal bitte, was sind denn so Sachen, die die Leute mitbringen sollten, die sich einbringen wollen und was ist denn eine Anlaufstelle, gerade auch vielleicht bei KDE? Also ne, muss ich programmieren können, muss ich
Nee,
irgendwann, ne? Also
das
wirklich
ist das,
jetzt,
das
wie
ist, das
weit
ist,
ist das zu
ja.
fassen?
Nee, das ist, glaube ich, schon, das ist auch was oft falsch gesehen wird. Also man muss da kein super toller Softwareprogrammierer sein. Ich meine, was braucht KDE alles? Also erstmal, auf unserer Webseite gibt es so ein paar How to Join, mittlerweile auch übersetzt, dank Übersetzern, die wir auch brauchen. Also ich glaube, zum Beispiel deutsche Übersetzer gibt es relativ wenige. Kannst du Deutsch? Kannst du Englisch? Willst du uns helfen? Deutscher Übersetzer, mega cool. Ist total wichtig. Und nicht nur für Deutsch natürlich. Also, weil was bringt Software, wenn Leute in anderen Ländern anders nicht lesen können? Ich meine, die Standardsprache, die wir benutzen, ist halt Englisch, damit du von Englisch alles übersetzt. Und ja, Übersetzer. Wir brauchen Webseiten. Also jeder, der eine Webseite bauen kann. Und das inkludiert ja alles. Das ist ja der gesamte Stack. Wir haben auch Server. Da läuft unser GitLab. Wir haben auch so ein paar Leute, die machen die Administration. Und die reißen sich da teilweise ein Bein aus. Total super. Also bist du Administrator, willst du uns helfen? Super. Artwork. Artwork ist auch total wichtig. Also unsere Icons, die haben wir schon lange nicht. Also die werden gewartet. Momentan ist auch gerade so ein Redesign in Arbeit. Braucht man einen Artist. Ist halt, also ich kann kein Icon malen. Ich bin vollständig inkompetent. Und ja, es ist leider oft so, dass Nicht-Programmierer in manchen Open-Source-Projekten halt immer so ein bisschen, das sieht man halt erst nicht. Man denkt halt immer an die Software und denkt, naja, es hat so ein Informatiker gemacht und dass da halt unglaublich viel außen rum ist. Dokumentation schreiben zum Beispiel. Total tolle Leute haben für Kate ein Handbuch geschrieben. Ich glaube, ich habe da noch nie eine Zeile gemacht. Da vielleicht mal so eine Zeile, keine Ahnung, Rechtschreibung gefixt. Aber das haben alles andere Leute gemacht. Total gratis für mich. Also vor allen Dingen, ich habe mich da nicht drum gekümmert. Also gratis sowieso, aber ich meine, da gibt es so viele Leute, die machen von sich aus dann so tolle Sachen. Also da mache ich ein neues Feature dabei, dann schreibt einfach irgendein Dokumentationsschreiber, dokumentiert das. So, einfach so. Das ist total super. Und genauso bei den Übersetzungen, genauso bei unserer Website. Die Kate-Website sieht richtig gut aus, weil da Leute aus der Community sich hingesetzt haben und haben ein richtig ordentliches Hugo-Team gebaut. Das halt mittlerweile konsistent auf den meisten unserer KDE-Seiten benutzt wird. Und da hat man auch so ein bisschen, man sieht halt auch, man gehört zum Projekt. So, natürlich, was auch wichtig ist, manchmal ist auch Spenden gut, weil die Academy ist teuer und auch andere Sachen sind teuer. Also die Server müssen bezahlt werden. Also Geld hilft, aber Geld allein hilft natürlich nicht, weil das Wichtigste sind natürlich die Leute. Aber wenn man halt sagt, ich habe halt, also selbst wenn ich super bin, irgendwas zu machen, aber ich habe halt vielleicht gar keine Zeit, dann kann es halt manchmal auch helfen, wenn man einfach ein bisschen spendet. So, das muss man nicht, ist okay, ist ja freie Software, ist ja auch gewollt so, dass man nichts bezahlen muss, aber ja, alles lebt auch so ein bisschen vom Geld. Der Verein muss irgendwie Sachen bezahlt kriegen. Teilweise, mittlerweile hat der Verein auch schon so Sachen gemacht, wie man tatsächlich Leute angestellt, die so gewisse Dinge machen, die halt einfach schwierig sind in der Community. Also manche Sachen so, dass man so ein bisschen streamlined, wie man die Sachen bei uns baut, dass man vielleicht auch mal so ein bisschen Maintenance macht. Das sind halt also Sachen, da hilft schon Sponsoring. Es gibt ja auch etliche kleine Consulting-Firmen, die werden dann von anderen Firmen bezahlt, die da helfen. Also ich denke, da ist wirklich kaum einer ausgeschlossen. Also da gibt es so viele Möglichkeiten zu helfen oder zumindest einfach nur in der Community was zu machen. Zum Beispiel auf Reddit halt einfach mal so ein bisschen zu moderieren. Oder vielleicht auch einfach nur Kommentare schreiben, das kann auch helfen. Dass man halt einfach mal sagt, guck mal, das war jetzt echt nicht gut. Du hast da so einen Kommentar geschrieben.
Oder auch mal, das war gut,
ja,
schreiben.
Genau,
das
kann genau. Man auch mal. Ja, genau. Also generell einfach in der Community so ein bisschen helfen. Das kann sogar einfach nur Social Skill sein. Dass man auch mal in User-Hilfe macht. Hast einen Matrix-Channel, im K-Channel, da helfen Leute. Oder im KDE-Channel. Da bin ich ganz selten, also da bin ich zwar eingeloggt, aber ich schreibe da nur ganz selten was. Und das ist total wichtig, wenn man da Leute hat, die einfach mal anderen helfen. Oder halt so ein Lokal-User-Group. Ist auch total cool. Also ich glaube, das eine Social-Event abends war auf der Seabase hier in Berlin. Da habe ich mal so auf dem Bildschirm gesehen, dass da ja so unendlich viele, ein Emacs-Abend und NixOS-Abend und also all diese lokalen Sachen, die sind auch total wichtig, dass Leute eine Anlaufstelle haben. Also ich glaube, da kann man auf alle Ebenen, kann man da, wenn man wirklich will, helfen. Und das wäre wirklich schön. Das braucht unser Projekt auch. Ich glaube, das ist auch ganz egal. Da muss man nicht KDE-zentrisch sein. Ich glaube, das ist eins der großen Probleme, dass viele Open-Source-Projekte haben, dass wir brauchen Nachwuchs, wir brauchen auch mehr Leute. Und mittlerweile reden ja viel mehr Leute über Open-Source-Lösungen als vor, keine Ahnung, 10, 20 Jahren. Da war das ja wirklich noch extreme Nische. Heute ist das ja schon ein bisschen breiter geworden. Und natürlich, wenn man mehr User hat, braucht man auch mehr Leute, wenn man da wirklich mithalten will. Beziehungsweise wenn man sich auch um User kümmern will, damit dann nicht so dieses Zitat vom Anfang kommt, damit das positiv weitergeht, damit halt auch die Fehler, die Features alles eingebaut werden können, brauchen wir mehr Leute, die müssen irgendwo herkommen. Und da ist wirklich,
Sehr schöne Liste an Dingen, die man tun kann. Christoph Kohlmann, vielen Dank fürs hier ins Büro kommen, vielen Dank für deine Arbeit an Kate und an KDE und überhaupt daran, dass du eben auch so ein bisschen dafür sorgst, dass da mehr Leute darüber wissen, wie man also dazu kommt. Also in dem Fall danke ich mir selber auch, dass ich es jetzt auch gemacht habe und danke natürlich fürs Zuhören und sage aber noch als abschließendes Wort der Werbeblock in eigener Sache. Alles zu KDE, Kate und so weiter und so fort liest man natürlich bei Golem.de. Diesmal stimmt das sogar. Manchmal sage ich Sachen am Ende, die überhaupt nicht stimmen. Ja. Wo ich sage, das liegt mal auf Golem.de, wo wir nie drüber schreiben würden. Aber da ich das ja immer sagen, dann mache ich das auch so. Ja, Christoph, vielen Dank nochmal und vielleicht bis bald. Und ich ermutige alle, Kate runterzuladen und KDE sich anzugucken. Wer auch immer das noch nicht gemacht hat, kann man natürlich in den Shownotes alles finden. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ja. Tschüss. Vielen Dank für die Einladung.